Ah, da warst du ganz schnell noch.
Max, wir müssen reden. Oh.
Wusstest du, dass es im RBB eine Sendung gibt, die auch Wir müssen reden heißt?
Ich hab's gemerkt. Das war krass, oder?
Ja, wir haben schon ein paar Mal, haben wir schon zu einigen Sendungen so gekommen. Also, wir haben eine Facebook-Page. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet.
Geht mal alle hin und liked die.
Genau. Und es gibt im RBB eine Sendung namens Wir müssen reden, die hat offensichtlich keine Facebook-Seite, weswegen irgendwelche Leute dann, die sich über die Sendung aufregen, irgendwas bei Facebook eingeben und dann halt irgendwo was in die Kommentare kacken.
Oder über die Messenger uns schreiben. Genau. Also es ist schon ein paar Mal vorgekommen, so, aber immer so vereinzelt, verirrt sich dann halt mal jemand. Aber beim letzten Mal ging es wohl um die Corona-Demo.
Ja, offensichtlich.
Und alter Schwede, das gab einen Sturm. Also das habe ich nicht erlebt, noch nicht so erlebt. Das war, keine Ahnung, 50, 60 Leute oder so haben da kommentiert und uns geschrieben und da ging halt richtig was ab, so, ne? Also ich meine, man muss mal sehen, das ist ja ein großer Filter, ne? Also Leute, die halt irgendwie diese Sendung sehen und auf Facebook gucken, wen sie dafür anschreien können.
Aber ich meine,
auf unsere Seite kommen, das ist schon ein großer Filter. Ne?
Das
dann nicht merken, dass es nicht die Sendungsseite ist.
Genau, aber ich glaube, die Übereinstimmung an Leuten, die noch Fernsehen gucken und mit dem Medium nicht umgehen können und dann auf irgendeine Facebook-Seite gehen und denen es in ihrer Wut auch relativ egal ist, wen sie jetzt gerade anbrüllen. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht so ein starker Filter, wie man sich denkt.
Ja, aber ich erinnere mich nur noch daran, dass halt irgendwann mal so ein australisches Tech-Blog irgendwie über Login-Probleme bei Facebook geschrieben hatte, einen Artikel, und daraufhin hatte der Artikel dann Tausende von Kommentare. Was ist denn hier los? Warum kann ich mich bei Facebook nicht einloggen? Was ist da los? Es ist halt einfach so, dass halt viele Leute haben halt nach Facebook-Login,
genau.
Die googeln halt nach Facebook-Login, um sich bei Facebook einzuloggen und sind halt, aber und Google hat dann Artikel so hoch gerankt, dass er ihn über Facebook gerankt hat, über die Facebook-Seite. Dann haben die Leute einfach den Link geklickt und dachten, sie wären jetzt auf Facebook und konnten sich aber bei diesem Blogartikel ja nicht einloggen und sind dann nochmal durchgedreht.
Das ist, ich habe das irgendwann mitgekriegt, das war eigentlich so ein macOS-Entwickler, der hat irgendwie so einen Blog gehabt und der hat irgendwann dann irgendwann so, ich habe hier, also der hat über Sarah Connor die aus Terminator, ist das ja so ein Charakter.
Ja, es gibt aber auch noch so eine deutsche Sängerin.
Genau, hat einen Artikel geschrieben und hat so, seit ein paar Wochen fangen jetzt hier, seit ein paar Tagen habe ich hier massenhaft Kommentare auf Deutsch. Das sind welche Leute gewesen, die halt nach Sarah Connor falsch geschrieben suchen oder anders geschrieben. Und dann halt, und, ah, Sarah!
Das ist auch echt fies, ey.
Da kann man so richtig der Medienkompetenz beim Wachsen zusehen, aber wahrscheinlich ist es immer wieder eine neue Generation an Leuten, die sich da doof anstellen. Aber ich muss sagen, ich habe ja eigentlich, ich fand das ein schönes Meinungsbild sozusagen, was ist denn so die deutsche Wutbürgerschaft, die RBB guckt. Und
in der Sendung war übrigens das habe ich dann irgendwann erfahren, war tatsächlich der Anmelder der Demo, dieser Michael Hallweg oder so, wie der heißt, ne? Der war halt als Gast in der Sendung, deswegen war die auch so.
Ach so, deswegen war die auch so beliebt.
Ja, oder sag ich mal so kontrovers.
Ja,
oder?
Ja, okay. Ja, und ich habe die Leute dann halt, dachte ich, meine, so einfach beschimpft. Also halt einfach so. Halt so.
Ich fand, du warst ganz freundlich, hast du meistens eigentlich gesagt. Also
wenn die Leute freundlich waren, dann habe ich probiert, Leute freundlich zu reagieren, weil ich meine, wenn es halt irgendwie, da gab es ja auch Leute, die, hey, ich finde das nicht gut, dann habe ich halt probiert zu antworten, okay, hey, du bist hier falsch. Mhm. Aber wenn irgendjemand so richtig ausgerastet ist, dann war ich halt so, okay, dann gebe ich halt auch voll keine zurück. Und wenn die Leute ihren Fehler bemerkt haben, haben sich alle entschuldigt. Das war so richtig, das war, ach Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich dich hier gerade beschimpft habe.
Mir ist gerade eingefallen, wir hätten eigentlich schreiben können, runter von unserer Reichstagstreppe.
Ja, das war es schon. So, ihr wart doch noch nie in Berlin. Ich wohne in Berlin! Hm. Ja, das war.
Wollen wir nochmal kurz über den Anlass sprechen, den warum die Berichterstattung, also das heißt über diese Demo?
Über diese Demo, ja, können wir machen.
Ja, weil die fand ich ja doch auch irgendwie verstörend. Das ist jetzt natürlich schon wieder über eine Woche. Ist das eine Woche her
schon? Es gab in der Zwischenzeit schon wieder sehr viele andere verstörende Ereignisse. Insofern müssen wir uns.
Ja, ne? Irgendwie ist es mal so schnell lebe ich in letzter Zeit. Jedenfalls, aber das fand ich schon irgendwie. Also, ich sag mal so, ne? Das war ja eine Neuauflage von der Demo, die wir schon mal gesehen haben.
Ja.
Und die Tendenzen, die man in der ersten Demo gesehen hat, das heißt also Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker, Anti-Impfer und so weiter und so fort, das hat sich nochmal echt radikalisiert. Also die Demo ist erstens größer geworden, ganz klar. Und vor allem auch der Anteil und der Einfluss Rechtsradikaler in der Demo scheint massiv gewachsen zu sein. Es gab ja im Vorfeld auch ganz, ganz viele, also eigentlich hat durch die Bank die gesamte rechte Szene mobilisiert für die Demo.
Hm.
Also von verschiedenen AfD-Fraktionen über die Partei Die Rechte, über die NPD, über die Identitären, also im Endeffekt eigentlich alles, was Nazi ist, hat mobilisiert. Und das wurde jetzt auch so von diesem Hallweg so erzählt, dass diese Reichsflaggen, ne?
Ja.
Die du überall gesehen hast, die wurden aber wohl auch verteilt. Also die sind wohl tatsächlich auch nicht nur mit ganz vielen Leuten dahin gekommen, sondern die haben dann auch noch sozusagen so Reichsdevotionalien mitgebracht, die sie dann unter den Leuten verteilt haben. Dann
schmeckt man die mal eben so.
Genau. Und ich meine, du kennst dann halt irgendwie, keine Ahnung, Karl-Heinz aus der Kräuterbühne, ja, der kennt das wahrscheinlich nicht mal so. Und sagt so, ja, die trage ich mal, die Fahne. Was ist das? Ja, das ist hier vom Deutschen Reich, damals, als alles noch gut in Ordnung war. Ja, alles klar. Ne? Man muss dazu sagen, es ist natürlich nicht die Reichsflagge einfach nur, um jetzt dem Kaiser zu huldigen, sondern es ist, es war erstens auch die Flagge des Nazireiches, nachdem die Weimarer Republik abgeschafft wurde.
Bis es dann die Hakenkreuzfahne war.
Genau. Also bis sie dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube 35 oder sowas, haben sie dann den Hakenkreuzfahne dann eingeführt. Und jedenfalls bis dahin hatten sie dann halt die alte Reichsfahne nochmal reingemacht.
Also mein Gefühl ist so, das ist das Nächste dran, was man zeigen kann an einer Hakenkreuzfahne, ohne sich strafbar
genau,
zu machen.
Genau, sie ist nicht strafbar und deswegen benutzen Nazis halt so als Symbol, vor allem auch von Reichsbürgern natürlich, ne? Und was dann halt auch ab und zu gab, ist dann halt die Reichskriegsflagge, das ist dann sozusagen nochmal deutlicher Nazi, so, das ist dann halt nochmal das Eiserne Kreuz da drauf. Auf der schwarz-weiß-roten Flagge. Naja, jedenfalls, damit hat man halt unglaublich viele Leute gesehen. Dann gab es nochmal so diese Verwirrung mit, da sind ja auch noch Leute mit Queer-Fahnen, ne? Und dabei waren das gar keine Queer-Fahnen, sondern diese Pace-Fahnen.
Mhm.
Pace ist irgendwie, glaube ich, italienisch für Frieden.
Ja, das ist irgendeine Friedensbewegung, also so quasi von irgendeiner Friedensbewegung übernommen.
Ja, ich kenne die ursprünglich diese Pace-Fahne immer nicht, aber die gibt es auf jeden Fall seit, ich glaube, Anfang der 2000er sieht man die mal ab und zu. Oder sah man die?
Erst seitdem, okay. Ich dachte,
ich habe sie erst seitdem wahrgenommen. Also ich habe, wie gesagt, nicht recherchiert, wo die herkommt und seit wann es die gibt. Aber auf jeden Fall ist das halt so irgendwie, ich fand die schon immer ein bisschen komisch, weil die so, ja, Frieden. Ja, gut, finde ich auch.
Ja, ist
schön, ne?
Ja, es gibt halt Situationen, also ich meine, ja, ich finde jetzt, ich hab nichts gegen Frieden.
Wer hat schon was gegen Frieden? Deswegen ist diese Fahne ja auch so wahnsinnig unpolitisch, ne? Also deswegen können ja, ich meine, die Reichsbürger wollen ja auch Frieden, ne? Die wollen ja einen Friedensvertrag mit Russland und Amerika, wollen doch nur Frieden. Was ist denn daran so kontrovers?
Ja, das
also es ist halt leicht adaptierbar für jeder Diktator und sogar Hitler persönlich hat damit geworben, dass es unter ihm Frieden geben wird.
Genau, ja klar.
Und also
ich habe mir da noch abends, weil ich so ein bisschen so, weil ich fand das so diese Zahlen an Leuten, die da waren, irgendwie so 30.000 oder sowas. Ja, 50 oder so. Vielleicht sogar 50, also es ist schon holla die Waldfee. Das ist schon mehr als bei so einer Demo da sein sollten. Ich muss allerdings auch sagen, ich fand dieses Verbot im Vorfeld, fand ich unglücklich, um es mal vorsichtig auszudrücken.
War auf jeden Fall unglücklich, handwerklich unglücklich.
Ja, das sowieso. Also ich meine, sich das dann so leicht nehmen zu lassen, indem man ihnen so eine Steilvorlage gibt, das ist dann natürlich dann nochmal dümmer. Aber ich fand auch, ich weiß nicht, ich so als alter Drostenhörer, der sagt ja immer, wenn es draußen ist, dann ist es ja fast schon ungefährlich. Und wenn Leute auf irgendeiner Demo nebeneinander hin und her gehen, dann ist das sicherlich das Risiko größer null. Aber es ist halt trotzdem, glaube ich, relativ zweifle, dass sonderlich viel Infektionsgeschehen auf dieser Demo war. Wahrscheinlich eher auf den Zugfahrten dahin und auf den Busfahrten dahin, weil das muss man halt mal sagen, so, weil viele Leute sagen, ja, man kann ja nicht für Black Lives Matter Demo sein, aber gegen diese Demo, doch kann man schon, weil auf der Black Lives Matter Demo hatten nahe 100% der Leute Masken auf, was bei der Anti-Corona-Demo oder ist ja nicht mal Anti-Corona, ist ja Corona, gibt es nicht Demo.
Das ist Pro-Corona.
Auf der Pro-Corona-Demo nicht gab. Also das
sagen ja, sind die zweite Welle. Also.
Stimmt, das ist ja eher erklärtes Motto.
Ich habe da so ein machiavellistisches Verhältnis zu. Das, was der Innensenator gesagt hat, nämlich: Wir verbieten diese Demo aus Grund von Hygienebedenken und außerdem finden wir scheiße, dass die hier irgendwie diese Plattform Berlin nutzen wollen, um ihre scheiß Gedanken gut abzulassen. Ja. Genau das ist auch, was ich denke. Nur ich würde es nicht so sagen in der Öffentlichkeit, wenn ich der Innenminister wäre. Also das heißt also in anderen Worten, ja, ich habe auch keine Bedenken, dass da jetzt großes Infektionsgeschehen passiert, aber ich wäre total bereit, dieses Infektionsargument zu nehmen, um diese Ficker am Demonstrieren zu hindern.
Ich weiß nicht, ich glaube, damit macht man sie nur stärker. Das ist Eigenschaft einer Demokratie, dass man demonstrieren darf, wogegen man will. Und das ist ihr gutes Recht. Und wenn sie das wollen, dann können sie es gerne machen. Ich habe mir so einen Livestream von jemandem angeguckt, über den ich zufälligerweise gestolpert bin, der den ganzen Tag lang mit seinem Handy durch die Gegend oder mit auch immer durch die Stadt, also er hatte einen Gimbal dabei und damit das mal gerade ist und auch offensichtlich mehrere Akkus und sowas, der war schon relativ gut ausgestattet und wird wahrscheinlich vorher auch seinen Vertrag abgegradet haben und der dann quasi in der Demo da die ganze Zeit mitmarschiert ist. Der war ein definitiven Befürworter des Ganzen. War sehr lustig zu sehen, wie er sich immer mehr reingesteigert hatte. Und irgendwann so, also am Anfang so, ja, 200.000 Leute sind hier. Und dann irgendwann waren es dann 2 Millionen Leute. Hauptsache zwei vorne, egal wie viele Nullen, so nach dem Motto und sowas. Es war,
liefen auch Leute rum, die meinten, das sind irgendwie 5 Millionen.
Leute, die es auch sonst mit dem Fakt nicht so genau nehmen, woher sollen die wissen? Also, ich finde ja da so vieles dran, so, also, wenn irgendwelche Omas, die eigentlich so ganz, ganz knuffig, also so, weißt du, so halt irgendwelche älteren Damen, die dann ein Lied gegen 5G zum Besten geben wollten und dann vor lauter Aufregung den Text vergessen haben und so. Und das in einen Livestream reinbrüllen, der übers LTE-Netz ausgestrahlt wird, wo ich so ihr seid euch dieser Ironie wirklich null bewusst, oder? Das ist ja nicht mehr falsch, was die sagen. Das ist ja einfach, wenn man
ist ein eigenes Universum.
Wenn links abbiegen richtig wäre und rechts abbiegen falsch biege, dann buddeln die sich in den Boden ein. Also das ist ja wirklich außerhalb jeglicher dagegen sind ja Flat Earther gerade zugängliche Menschen.
Sind wahrscheinlich auch welche dabei.
ohne Frage. Ja. Also ich fand diesen Stream insofern ganz spannend, also der Typ, der den Stream gemacht hat, der war teilweise auch ziemlich aggressiv. er ist durch die Bank weg, weil er irgendwie aggressiv geworden ist, von den umstehenden Leuten, also von seinen Mitdemonstranten zurückgepfiffen worden, das muss man echt mal sagen. Also die Leute, die er da vor Ort hatte und mit denen er da geredet hat oder sowas, das waren so auf den ersten Blick, ja, also ich meine, das waren jetzt keine, die irgendwelche mit Reichskriegsflaggen oder sowas durch die Gegend gezogen sind, das waren jetzt keine, aber ich glaube so diese Aussage, dass da viele Leute dabei waren, die keine Nazis sind und das auch weit von sich weisen, welche zu sein, aber ich glaube dennoch, dass diese ganze Esoterik- und Verschwörungstheorie-Ecke halt massiv anfällig ist dafür. Ich meine, der Nationalsozialismus war ja nicht arm an Esoterik. Das war ja so
und Verschwörungstheorien.
Und Verschwörungstheorien. Das war ja so ein ganz, und wenn ich da in diesen der Weltchef, der hier so, sehen so etwa Nazis aus,
heißt das? Poschert?
Ja, genau.
Hat er sowas geschrieben?
Ja, ja, der hat so ein Foto davon, wie die alle so friedlich rumsitzen. So, sehen so etwa Nazis aus, wo ich bin erst zu spät drauf gekommen, aber man hätte irgendwie ein Foto von Menschenmassen, die Hitler zujubeln sollen, zeigen, dagegen packen sollen und sehen so etwa Nazis aus, ja. Weil Nazis, also für alle, die keinen Geschichtsunterricht hatten, fast alle Deutschen waren Nazis. Und das heißt nicht, weil du keine Uniform trägst oder aussiehst wie ein normaler Deutscher, heißt das nicht, dass du es. Es gab einen Zeitpunkt, wenn du aussahst wie ein normaler Dom, dass bei 95%, dass du Nazi warst. Und das heißt.
Dieses eine Foto, vorm Reichstag war das, saß so eine Frau, so mittleren Alters, saß so im Schneidersitz und diese war so mega Klischee-Hippie-mäßig angezogen, mhm. so weites, buntes Hemd sofort, lange Haare, geflochtenen Zöpfen drin und macht halt so ein Herzzeichen mit
yeah. Hand, ne?
Und trägt dabei so eine Reichsflagge.
Genau.
Das war so dieses, ich glaube, das war sogar eine Reichskriegsflagge. Und dieses Bild, ne? Also diese Hippie-Frau mit der Reichsflagge oder Reichskriegsflagge, also das war so, das hat das so auf den Punkt gebracht, fand ich. Das hat so kulminiert, ja. Und ich finde das interessant, weil ich habe jetzt, das ist übrigens kein deutsches Phänomen, ne? Also du hast natürlich recht, das sieht man schon bei den Nazis, gab es diese Konvergenz von Verschwörungstheorie, Esoterik und Rechtsradikalismus. Aber es gibt zum Beispiel auch es gibt so einen interessanten Autor, der hat auch einen langen Medium-Post darüber geschrieben, wie halt in den USA halt auch die gesamte Yoga, die haben ja so andere, so leicht andere Narrative, ne? Mhm. Bei denen ist das so New Wave und Yoga und so ein bisschen Buddhismus und so, das ist so bei denen da irgendwie das Ding. Und natürlich auch so Ökos, wobei Öko ist ja bei denen nicht Öko, sondern bei denen ist das ja organic und so. Aber auf jeden Fall, diese Szene,
ja.
Meint er halt, driftet zunehmend auch ins Trump-Lager ab. Und vor allem auch während Corona jetzt, ne? Weil die halt auch sozusagen auch schon immer so ein bisschen Anti-Waxer-mäßig unterwegs waren und dadurch halt sozusagen die offizielle Meinung und so weiter und so fort. Und da sieht man einfach, dass halt tatsächlich die das, was sozusagen diese Demo einerseits und auf der anderen Seite Trump halt so ausmacht, ist, dass es so ein Pool von Leuten auffängt, die einfach so eine Fundamentalopposition, und das ist jetzt die Frage, wogegen sind die eigentlich? Also sind die sind so gegen, das fängt meistens irgendwo an, ne? Also zum Beispiel gegen Big Pharma. Mhm. Ja? Ich bin gegen Big Pharma, ich bin gegen die Megakonzerne, die uns da irgendwie mit Chemikalien vollpumpen wollen. So fängt das dann ja meistens an, so mit den Anti-Waxern und dann ist halt die Impfung, das ist sowieso alles Quatsch und die wollen uns, die erfinden die Krankheiten nur, damit sie uns mit diesem teuren Zeug vollmachen, das ist wahrscheinlich auch noch irgendwie böse und so weiter und so fort und die Regierung, die lässt das zu, nein, die lügt sogar noch darüber und so weiter. Also und dann kommst du sozusagen, wenn du halt einmal anfängst sozusagen so ein Misstrauen, so ein grundsätzliches Misstrauen zu entwickeln, dann breitet sich das halt aus und dann sind dann irgendwann die Medien auch nicht mehr, weil das muss sich ausbreiten, weil das ist ja alles miteinander verknüpft.
Es fällt ja auch in sich zusammen. Es ist ja auch, dass du, wenn du, das finde ich ja das,
Also wenn Big Pharma böse ist, dann muss natürlich auch die Regierung böse sein.
Genau,
wenn
weil ansonsten würde sie das ja nicht zulassen.
Dann muss auch die Medien böse sein, weil die sollten ja eigentlich die Regierung kontrollieren. Und dann muss ja eigentlich alles böse sein. Und dann plötzlich bist du halt sozusagen dort, wo du sagst, okay, ich glaube jetzt hier gar nichts mehr.
Genau. Und ich glaube, das ist... Also zum einen, was du meintest mit diesen ganzen Öko und sowas, ich möchte nicht wissen, wie viele Biobauern hier Nazis sind, weil das ist ja durchaus eine Bewegung, dass sich so Höfe auf dem Land kaufen und sowas.
Es gibt da rechtsradikale Gehöfte, also, beziehungsweise ganze Dörfer in, ich glaube, Sachsen-Anhalt oder in Sachsen oder so.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch so ein ganz bekanntes,
genau.
Weiß nicht, wie das heißt, ja.
Ja.
Wo da so die Letzten, die da noch wohnen, normal, die da lang immer vertrieben werden sollen und sowas. Und ja, das ist, dass viele von denen dann auch zu Bio neigen, so den Boden erhalten und sowas, das ist ja so, dass das Heimat und so, das ist ja gar nicht so weit weg alles. Das kann man ja durchaus aus derselben Motivlage herauslegen.
Er war Veganer oder Vegetarier.
ja, genau, das war doch irgendwo, wo irgendjemand so, ja, aber der ist doch Vegetarier, der kann doch kein Nazi sein. Lass mich den Schwachpunkt in dieser Argumentation finden. hätten das damals die Amerikaner in Nürnberger Prozessen, dann wäre die ganz anders ausgegangen.
Ich wette, in 100 Jahren wird man sagen, hey, was total krass ist, Attila Hildmann war Veganer.
Oh Gott. Aber so Veganer können doch gar nicht Attileraner sein.
Wir können doch keine Attileraner sein.
Ja. Ja, das ist, ich finde das alles nicht geil, so diese ganzen Sachen. Ich habe, ich finde es aber auch nicht so schlimm, wie meine Filterbubble es gerne, wie meine Filterbubble es zu sehen scheint.
Ganz kurz, ich finde, wir sind noch nicht ganz inhaltlich durch.
Ja, natürlich.
Weil ich finde, wir müssen dann noch mal ganz kurz diesen Bezug zwischen Trump und diesen Rechtsradikalen und den Esoterikern herstellen. Und das ist natürlich über, der Transmissionsriemen ist natürlich Q.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich beobachte Q wirklich schon seit 2017.
Mhm.
Also das ist das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Und ich glaube, ich muss das hier nicht mehr erklären, was es ist. Das haben, glaube ich, jetzt mittlerweile die meisten mitbekommen. Aber im Endeffekt ist es so eine, ist die Weiterdenkung des Pizzagate-Memes eigentlich zu einer weltumfassenden Verschwörung der Eliten und des Deep States zur Quälung.
Na, Q ist ja eigentlich auch, das ist ja jemand, der in der Trump-Administration, also das ist ja die Geschichte, der sei jemand, der in der Trump-Administration arbeitet und in Wirklichkeit damit beschäftigt ist, diese ganzen Kinder, also ist ja Trumps Einsatzzentrale quasi, die damit beschäftigt ist, die ganzen Kinder zu befreien.
Ja.
Die
Q ist ja tatsächlich ein Clearing, ein Security Clearing. Also
okay.
Das höchste Security Clearing.
Das wusste ich nicht mal. Und das ist halt eine total geheime Mission, von der jeder weiß.
Es gibt dann halt sozusagen, sie warten auf den The Storm, also da, wo sozusagen, also die Idee ist halt, das, was Trump interessanterweise zusammen mit Robert Mueller, also dem...
Genau, Mueller ist eigentlich ist er nämlich gegen Obama und Hillary.
Das ist alles nur Tarn, ja, dass sie halt, dass Mueller gegen Trump erwähnt.
Gegen den Deep State.
Genau, also aber eigentlich arbeiten die zusammen, um halt diesen Deep State auszudingsen und der Deep State ist dann natürlich aber nicht nur Hillary Clinton und Obama, sondern natürlich auch Oprah Winfrey und wer halt sonst noch irgendwie so bekannt ist.
Eigentlich jeder, den du kennst und den du nicht magst.
Genau. Alle, die du hast, die arbeiten zusammen und quälen zusammen Kinder, weil das.
Und töten sie
und machen aus ihrem Blut Anochrom oder Dingsbums irgendwie so eine Droge, mit der man sich verjüngen kann.
Und das ist nicht ganz klar. Entweder werden sie bald alle verhaftet werden.
Genau, das ist dann
oder sie sind bereits verhaftet und durch Klone ersetzt.
Also sie warten halt alle auf The Storm. Also Q ist halt, wie gesagt, ist dieser Regierungsmitarbeiter, der anonym, deswegen QAnon, halt so Breadcrumbs droppt Also sozusagen Q-Drops sind halt sozusagen kleine kryptische Botschaften. Mhm. Die sind meistens sehr, sehr kryptisch. Man versteht nicht so richtig, was das ist. Und das macht dann auch den Reiz daran, glaube ich, weil man puzzelt daran.
Irgendwelche Zeichen einfach irgendwie auf die Tastatur gefallen.
Worte, aber die Worte
sind teilweise wirklich einfach nur irgendwelche, genau, das ist der Code für nächste Woche.
Und Trumps Rechtschreibfehler sind meistens auch Hinweise, ne? Also Kofefe, ne, ist natürlich das ist natürlich das Codewort, mit dem man halt sozusagen und sie warten halt auf The Storm. The Storm ist dann sozusagen, wenn sie losschlagen, wenn sozusagen diese ganze Q Leuten sozusagen gegen den Deep State dann losschlagen und die dann alle verhaften und keine Ahnung.
Aber wie gesagt, ein Lager es gibt sperren. Auch einige davon, die der Meinung sind, das ist schon passiert und sie sind.
Das läuft gerade.
Und sie sind alle durch Klone ersetzt worden.
Ja, der Punkt bei Q ist ja, dass halt alles gerade jetzt passiert.
Ja, ja.
Es ist alles gerade jetzt. Deswegen, ne, irgendwie vom Reichstag diese Frau da, die da diese Rede gehalten hat, bevor die da auf die Treppen gestürmt sind.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Den Sturm natürlich. Ja, die sind auf den Reichstag zugestürmt? Was jetzt?
Ja, genau.
Ja, nee, klar. Also,
die hat gesagt, Leute, es ist total krass. Trump ist in Berlin. Trump ist in Berlin. Und er ist im Reichstag. Und wir sollen jetzt im Reichstag zusammen mit ihm, bla bla bla, keine Ahnung. Also so, ne, irgendwie, The Storm ist immer jetzt. Das muss man sich vergegenwärtigen. Ja, ja. The Storm ist eine unendlich gedehnte Gegenwart. Weil das immer gerade jetzt passiert etwas. Und gerade jetzt und so weiter und so fort. Und das wird dann aber zu einem zweiten Ereignis führen, nämlich The Grand Awakening. Das heißt also, wenn halt sozusagen allen wie die Schopfen vor die Augen, von den Augen fällt und sie merken, oh Gott, wir haben in der neuen Weltordnung gelebt, die ganz schrecklich war und unsere Kinder wurden alle getötet und so weiter und so fort. Und dann irgendwie anerkennen, dass sie und so weiter und so fort. Aber was glaube ich nochmal ganz interessant ist, also wirklich diese Dringlichkeit und diese Jetztzeitigkeit, die immer sozusagen bei Q eine Rolle spielt. Und das zweite ist, dieses Multi-Rollenspiel, Multi-User-Rollenspiel-mäßige Ding, dass halt alle Leute eingebunden werden. Das sind ja nicht einfach nur sozusagen Rezipienten dieser Verschwörungstheorie, sondern durch diese Q-Drops werden sie aufgefordert, selbst zu recherchieren und Theorien zu entwickeln, was da jetzt geschrieben wird. Also ist es ja sozusagen auch so eine Form von fast religiöse Exegese, die da stattfindet, ne? Also so wie die Rabbis halt irgendwie die Tora halt vorne und hinten mal durchinterpretieren, machen das hier mit den Q-Drops, ja, wird da halt so eine Exegese-Literatur, da gibt's ganze Foren und Blogs und YouTube-Kanäle, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, zu entschlüsseln, was in diesem neuesten Q-Drop denn wirklich stattgefunden hat. Und dann wird dann halt immer allen Leuten gesagt, hey Leute, hey, recherchiert selber, ne? Glaubt nicht einfach alles, sondern recherchiert selber.
Yeah.
Natürlich dann immer dazu führt, dass sie halt irgendwelche Suchbegriffe, die Q geprägt hat, in die Suchmaschine einwerfen, was sie wiederum auf irgendwelche Q-Foren führt. Und dann können sie dann fühlen sie sich, als ob sie recherchieren würden, aber in Wirklichkeit, Sascha Lobo hat das mal schön gesagt, das ist so eine Art von IKEA-Religion, ne? weil IKEA halt auch deswegen sozusagen so beliebt ist, weil
man hat das Gefühl, was geschafft zu haben.
Genau, wenn du deine eigene Möbel baust, hast du mal so ein spezielles Verhältnis dazu. Ja. So, ja? Und so ist das, glaube ich. Also die Leute werden halt so reingesungen. Das ist eigentlich ein Computerspiel. Ist
das macht ja auch Spaß. Also ich kann mir auch vorstellen, total, dass das Spaß macht. Total, weil es ist ja, ich frage mich auch, also das ist bei solchen Kulten, die halt so eine, also so Endzeit-Kults gibt's ja immer öfter und die verbreiten sich halt besser als irgendwann kommt mal, also so wie es Christentum irgendwann kommt hier.
Ja, die Urchristen glaubten übrigens auch die ganze Zeit immer nur, das jüngste Gericht kommt morgen. Also das war auch die ganze Zeit, also die hatten nicht diese Idee, dass es irgendwann mal kommt,
sondern
die hatten wirklich auch dieses, oh Gott, morgen ist es wahrscheinlich soweit. Okay, morgen, okay. Und es ist ständig auch mal so diese Gerüchte, dann und dann. Ganz krass war es übrigens zum Jahr 1000.
Logisch.
Logisch, das war sozusagen das White UK, also nur halt White 1K. Und da waren tatsächlich, gab es tausende von Theorien und tausende von Predigern, die halt rumliefen so und das Ende der Welt jetzt zum Jahreswechsel. Das ist
alles gut, alles gut.
Ja, also das ist tatsächlich nicht sozusagen Sekten vorbehalten, sondern das Christentum ist so entstanden.
Ja, ja, ich hatte jetzt das Christentum durchaus mit unter Sekte subsumiert. Und es gibt halt und
das Christentum ist ja im Endeffekt auch nur eine jüdische Sekte.
Und die meisten von diesen Dingern fallen dann in sich zusammen, wenn halt der Tag der Offenbarung vorbei ist und nichts passiert ist. Das ist ja dann auch relativ häufig mal der Fall. So bei Y2K, da war es ja so, halt alle in Panik geraten, alle drehen durch. Gar nichts passiert. Naja, okay, war ja nichts. Und das ist, und ich glaube, die schaffen es halt noch, diese halt dadurch, dass sie halt immer das nächste Ding, ja, jetzt ist, also sie müssen ja irgendwie musste er wieder vergessen, dass eigentlich für vorgestern schon was fällig war, und darum muss es ja morgen wieder sein. Und ich nehme mal an, das würde mich mal interessieren, ob das jemand mal untersucht hat, dass die auch eine ziemlich hohe Verbrauchsquote haben. Also dass das immer aussieht, als ob das quasi eine immer größer werdende Welle ist. Vielleicht ist es das ja auch, aber dass die halt hinten, dass es auch durchaus einige Leute gibt, die es wahrscheinlich nicht so offen zugeben, aber sagen, ja, ich war da mal mit dabei, aber mir ist das ehrlich gesagt irgendwann zu blöd geworden.
Das ist ganz interessant. Leon Festinger.
Weil ewig kann man das ja nicht durchhalten.
Also Leon Festinger ist ja der Typ, der den Begriff kognitive Dissonanz erfunden hat.
Mhm.
Und der hat das gemacht, also er war Psychologe,
mhm,
und der hat tatsächlich
Ist der bei den Kindernfressern oder ist er bei Q?
Ich glaube, er ist bei Q. Ist egal. Ach, okay. Er war auf jeden Fall 1957, musst du dir vorstellen, also schon Ewigkeiten her, hat der sich in so eine Sekte, auch so eine Weltuntergangssekte, begeben, in so einem Selbstversuch.
Mhm.
Weil genau diese Frage hat ihn umgetrieben. Er hat sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass sie halt ständig den Weltuntergang prophezeien und dann passiert es aber nicht und sie aber nicht sich das Gefühl haben,
betrogen worden zu sein
und dann irgendwie merken, okay, ich bin vielleicht hier irgendwie einem Irrtum aufgesessen oder so. Wie kann das sein? Und da kam er dann eben auf diese Theorie der kognitiven Dissonanz. Also die kognitive Dissonanz ist ja im Endeffekt, also die Theorie geht halt folgendermaßen, du hast sozusagen einmal dein Weltbild und auf der anderen Seite hast du die Welt, ja, und die beiden konvergieren nicht so richtig, ja, und die Nicht-Konvergenz von Weltbild und Welt erzeugt eine Art Schmerz, eine Art Unwohlsein, ja, das ist die kognitive Dissonanz. Das heißt also, wenn du das nicht mehr in Kongruenz bringst, die Welt und dein Weltbild, dann ist das anstrengend fürs Gehirn.
Mhm. Ja?
Und das heißt, du musst dir Strategien, entweder musst du sozusagen dein Weltbild ändern, oder du musst deine Wahrnehmungsstrategien der Welt ändern. Und für viele ist halt sozusagen es einfacher, die Wahrnehmungsstrategien der Welt zu ändern und um die kognitive Dissonanz zu reduzieren.
Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass wir das alle bis zu einem gewissen Grad machen.
Klar, klar.
Also, ja.
Ja,
ja, das ist, ich habe irgendwann mal so eine kleine Doku gesehen über so eine Sekte, die halt, die hatten sich irgendwo in Amerika, ich weiß nicht mehr wo, haben die sich halt ein paar Häuser gekauft und haben da gewohnt unter relativ normalen Umständen und sowas. Und das war jetzt auch nicht so irgendwie so ein, zumindest das, nach dem, was sie da erzählt haben, war das jetzt auch nichts irgendwie super Schlimmes oder sowas, sondern es waren halt einfach, die sind halt einfach diesem Typen, der halt so total.
Was war nicht die Bhagwan-Doku, oder?
Bhagwan-Doku?
Bhagwan.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also das finde ich sowieso die, also es gab eine geile Doku, mehrteilige Doku über die Bhagwan-Sekte.
Okay.
Die da halt in den USA, die sozusagen ursprünglich mal aus Indien entstanden ist und dann kann halt sein, irgendwann ja, in die USA übergegangen sind. Ich glaube Hare Krishna war das, glaube ich, ne? Der Sektengründer.
Ach so, nee, also das war irgendwie relativ klein. Also es waren so 30, 40 Leute
oder
so.
Nee, das war riesig. Also,
ja,
also die hatten ein riesen Anwesen gebaut, eine riesengroße Farm
und nee, das war relativ überschaubar, wohl alles in allem. Und das war halt irgendwie so ein relativ charismatischer Typ und der war halt auch merkwürdig.
Übrigens, Hare Krishna, da gab es doch diese Bild-Live-Schalte mit diesem jungen Reporter, der meinte so, hier singen die Leute und rufen immer den Namen Hare Krishna.
Ja, wobei ich glaube, das war ein
Witz. Nee, das glaube ich nicht.
Also da bin ich, weil er sagt dann auch nochmal, ja, ich weiß ja auch nicht, wer das ist, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Also vielleicht ist er wirklich sehr, sehr, sehr dumm. Ich unterstelle ihm mal the benefit of the doubt, dass es einfach ein ziemlich misslungener Witz war. Mhm. Also ich fand es auch sehr lustig, dass es passiert ist, aber ich habe keinerlei... Es ist so eine Form von Witz, so ein schlechter Witz, wenn man irgendwie sich in so eine Schalte reinhängt oder sowas, dann will man vielleicht einen Witz machen und verkackt den total, weil man aufgeregt ist, weil er das erste Mal in seinem Leben gemacht hat. Also für mich kam das so vor wie wirklich ein misslungener Witz.
Hare
Krishna. Ich unterstelle der Bild alles Böse, aber... Nicht, dass er Hare Krishna nicht kennt.
Egal, aber du wolltest mit deiner Sekte...
Genau, und der ist dann auch... Und ja, der war jetzt auch nicht so der perfekte Sektenguru, muss man auch so dazu sagen. Der hat dann auch irgendwie so ein bisschen... ist auch noch mal nach Indien gefahren und sowas. Und die haben dann das alles irgendwie mitgemacht. Und man denkt sich so, okay, warum seid ihr alle dabei geblieben? Aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so total unglaubwürdig war oder sowas. Sondern wirkte alles noch. Und die haben sich dann irgendwann mal so... Das kam dann wohl relativ plötzlich, dass die so... warum machen wir das ja eigentlich? Puh, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich gehe da mal nach Hause. Und dann sind sie halt alle gegangen. Und das war dann halt das Ende der Sekte.
Die unspektakulärste Sekte ever.
Ja, genau. Also es war dann halt auch, irgendwann war es dann auch einfach vorbei. Und dann, nachdem dann sozusagen das so bei einem so anfing und der dann so, was machen wir hier? So, ich glaube, ich gehe mal. Und haben das dann immer mehr halt angefangen. Und dann war die Sekte halt vorbei.
Ja.
Und er hat dann auch irgendwie wohl nochmal Jahre später dann nochmal Briefe an alle geschrieben und hat sich dann bei denen entschuldigt. Also das war jetzt auch nicht so richtig.
Ich meine, es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, hatte ich mal diesen einen Podcast empfohlen, You Are Not So Smart, da gab es halt so eine Folge, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die fing halt tatsächlich mit Original Aufzeichnungen an aus einer Sitzung von einer Sekte, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die ist auch irgendwie schon krasser in die Geschichtsbücher eingegangen, weil die haben halt wirklich kollektiven Selbstmord gemacht.
Ja. Yeah.
Und da ist sozusagen diese Audioaufnahmen hat halt irgendjemand mitgeschnitten während dieser Sitzung, ich weiß, glaube ich, es war in den 80er Jahren oder sowas. Und da diskutieren sie dann halt auch darüber, also da hat dann tatsächlich eine Frau hat dann so Einwände, Moment, vielleicht ist es doch gar nicht so eine geile Idee, wenn wir uns jetzt alle umbringen.
Ja, dann geh doch. Ja, dann
und,
geh ich halt. Bist du nicht tot?
Genau, ich glaube, es gab auch tatsächlich schon sozusagen Auseinandersetzungen mit dem FBI und die hatten wirklich Angst, dass auch das FBI demnächst das Gelände stürmt und so weiter und so fort. Und der Guru, Sektenguru, meinte dann irgendwie, ja, um die Reinheit unserer Seelen zu bewahren, dürfen wir uns nicht von der FBI machen, wir müssen uns alle selbst töten. Und auch die Kinder? Ja, auch die Kinder. Mhm. Und es ist halt wirklich so, dass da halt hunderte von Menschen gestorben sind und auch Eltern ihre Kinder vergiftet haben. So, ne?
Ja, das, also was die Leute bereit sind zu tun, das ist schon, ist schon angsteinflößend. Ich hab mal, also so dieses, ja, heute nicht, dann halt morgen.
Und ich meine hier, ne, Goebbels, ne? Irgendwie die Familie Goebbels,
genau,
die haben halt ihre Kinder getötet. Und es war halt, ich meine, die wussten, klar natürlich, irgendwie, die würden vors Kriegsgericht gestellt und wahrscheinlich würden sie gehängt werden oder wie auch immer. Völlig rational sozusagen.
Sich selber auch ihre Kinder hätten überlebt.
Ja, aber es war auch klar, dass ihre Kinder eine Zukunft hatten, ja. Aber sie wollten nicht, dass ihre Kinder eine Zukunft hatten in einem Nicht-Nazi-Deutschland.
Genau. Ja, das ist, also das Nazitum ist ja durchaus, hat ja davon und sowas. Ja, und ich habe das.
Also die Konvergenzen sind auf ganz, ganz vielen Ebenen, finde ich, irgendwie von so Rechtsradikalismus und Sekten, ESO-Kram irgendwie. Das ist schon sehr, sehr tief.
Ich habe das irgendwann mal, ich habe mal ganz früher, so einer meiner ersten Jobs quasi war bei so einer Werbeagentur. wo ich für die ein bisschen programmiert hat, und denen geht's halt immer schlecht. Also die hat nie sonderlich gut überlebt, diese Werbeagentur. Und da, wir hatten irgendwann mal so einen Kunden, der halt irgendwelche.
Mal besser programmiert, Max. Hm? Jetzt mal besser programmiert.
Dann wäre es alles von ganz alleine gegangen. Und der hat so irgendwelche Kristalle, mit denen man angeblich Fundamente von Häusern trockenlegt, verkloppt, und hat die dann über irgendwie so kleine Werbezeitungen und sowas verkauft. Also hat dann immer Werbung geschaltet und so. Und wir waren quasi dessen Werbeagentur, wo ich dann auch so ein paar Jahre später gedacht habe, Kristalle, mit denen man Haus und aber das damals
scheint mir nicht ganz seriös zu sein.
Scheint mir nicht ganz, also im Nachhinein scheint mir das auch nicht ganz seriös zu sein. Aber das war damals, wir haben damals darüber geredet. So zum Beispiel war das so, der hat halt lebenslange Garantie gegeben. Und dann hat ihn jemand abgemahnt, weil du darfst in Deutschland keine lebenslange Garantie geben. Du darfst maximal 30 Jahre Garantie geben auf irgendwas. Und dann hat er halt 30 Jahre Garantie gegeben. Und dann war es so, ja, warum darf er nicht? Und mir ist damals auch gar nicht so der Gedanke gekommen, so das Kristalle um Hausfundamente, aber Hausfundamente, das ist auch sowas so abwegig. Warum ausgerechnet um Hausfundamente trocken zu legen?
Wahrscheinlich, weil es eine Menge Leute gibt, die fundamentale Probleme haben, Hausfundamente trocken zu legen.
Genau. Und es keine, du hast einfach ein altes Haus und würdest gern billig irgendwie trocken legen.
Ja, oder überhaupt mal trocken legen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Häuser, die einfach in bestimmten Gegenden sind, wo du es einfach nicht hinkriegst,
ja, trocken zu legen. Ja, vielleicht sogar das, oder auf jeden Fall, es wäre sehr, sehr, sehr teuer, und dann machst du halt erstmal die Variante, die nur 5.000 Euro kostet, statt die 50.000 Euro kostet.
Nee, ich glaube wirklich, dass sowas eher sozusagen die letzte Option in the shelf ist und nicht die erste.
Keine Ahnung, naja, wenn es die letzte ist, dann haben sie ja kein Geld mehr. Du musst ja schon die erste sein. Und
Leute, die Häuser haben, haben immer Geld.
Und natürlich hat er auch.
Gehst du zur Bank und sagst, hallo, ich brauche unbedingt diesen Kristall?
Nee, das war kurz nach der Wende, und ich glaube, das waren so relativ viele Häuser. Also so im Nachhinein macht das eigentlich total Sinn. Der hatte halt im Osten damit das explizit beworben, und es hat wahrscheinlich da auch ganz gut funktioniert, weil die Häuser waren halt in einem erbärmlichen Zustand.
Das Kristall. Die wissen, das ist hier mit hier.
Kristalle, wie soll das denn gehen? Ne, no, ist aus dem Westen. Ach so, na dann.
Das ist Westkristall.
Ja, also, und der hat, und wie sich das rausstellt, ich glaube, du bist jetzt total überrascht, der Typ war eigentlich ein Betrüger.
Ach, weiß ich.
Ja. Und hat auch uns beschissen.
Ui.
Also der ist dann halt,
Solche Leute gibt's?
Ja, solche Leute gibt's. Also ich habe da glücklicherweise, aber einige meiner Kollegen, die haben da tatsächlich auch wirklich Zehntausende gelassen.
Die haben auch, deine Kollegen haben sich Kristalle gekauft?
Nee, die haben nicht die Kristalle gekauft, sondern der war halt sehr clever und hat halt immer, wenn er, ah ja, ich muss da jetzt diese Anzeigen schalten, das ist total wichtig, aber ich habe hier gerade keine Kontonummer und weiß der Teufel was.
Ach so.
Und darum könnt ihr mal hier für mich, und dann sind die halt in Vorkasse gegangen. Und oder haben für ihn unterschrieben. Er war, stimmt, genau, das war nämlich, muss man nämlich gar kein Geld überweisen, sondern der hat das nämlich dann, ja, ich muss hier diesen Vertrag, ich komme da gerade nicht hin, müsst ihr den mal Vertrag unterschreiben. Dann haben die dann halt irgendwie diese Werbeanzeigen geschaltet und haben das auf ihre Kappe genommen, und der ist nie mit dem Geld aufgetaucht, und mussten sie dann halt für die Kohle dastehen. Also das war echt kritisch, und es war nicht so, als ob, selbst wenn man an diese Kristalle geglaubt hätte, als ob dieser Typ, den ich persönlich nie kennengelernt habe, aber allein die Geschichten, die ich von einigen meiner Kollegen gehört habe, war das, hätte einem eigentlich klar sein können, ich glaube, mit dem sollte man keine Geschäfte machen. Der hatte keine Bankkonten, der hat immer alles in bar gemacht, weil er kein, aber das ist dann sowas, was du im Nachhinein dann erfährst. Weißt du, er tritt halt dadurch auf, dass er halt immer in bar bezahlt, und irgendwann kriegst du halt mit, der bezahlt nur in bar, weil der schon so lange so pleite ist und so viele Schuldner hat, dass der gar kein, dass jedes Konto sofort gepfändet werden würde, darum macht er nur noch alles in bar und sowas. Und was ich aber meine mit diesen, irgendwann, du bist halt bereit dazu, diese Storys zu glauben, weil die halt, und dann kommt halt die nächste und die nächste und die nächste und die nächste, weil die Leute in dem Fall teilweise wirklich massiv investiert haben.
Ja, ja.
Und
kommt dann immer diese sozusagen Sunk Cost Fallacy dann irgendwann, genau, ne, rein, ja.
Und dann hat man halt die Wahl, sich einzugestehen, dass man sehr, sehr viel Geld und ein Idiot war und damit sehr, sehr viel Geld verloren hat. Oder halt man tut so, als Das wird schon noch klappen.
Ja. Also man hat dann sozusagen so die Auswahl, Weltbild 1, da bin ich der Held meiner Story und
genau.
Und
hab alles, kein Geld
und alles
verloren.
Läuft. Ja? Und Story 2, ich bin voll Idiot und hab einen riesen Fehler gemacht und etc.
Und hab das Erbe meiner Mutter ver.
Genau.
Was in einem Fall tatsächlich der Fall war.
Ja, und bei Sekten ist das ja auch so. Die
genau.
sind ja auch sehr, sag ich mal, greedy. Ich finde das, ja, das ist interessant und ich habe letztens auch mal irgendwann eine Doku gesehen über so Betrüger, das waren so drei Hochstapler, ne, die halt einfach irgendwie irgendwelche Dinge behauptet haben, dass sie sind und dadurch halt irgendwie Geld kassiert haben. Und ich glaube, die ist auch die Hochstapler oder so. Und also die haben diese Leute sozusagen danach auch befragt. Also die hatten halt alle so ein Scheme, ne? Mhm. Wo sie Leute übers Ohr gehauen haben, meistens über Jahre auch teilweise, sind dann auch mal oft in den Knast gegangen und nachdem sie sozusagen geläutert waren oder so wie auch immer, haben sie dann Interviews mit denen gemacht. Und das war halt echt ganz abgefahren, weil diese Leute waren halt alle durch die Bank weg ziemlich charismatisch.
Mhm.
Und einige haben dann auch sehr, sehr Text gesprochen. So. Sie meinten halt so, ja, also ich bin ziemlich gut daran, ich komme in den Raum und ich kann den Raum lesen. Ich weiß einfach, der Typ ist verzweifelt, der will irgendwas. So, ne? Irgendwie. Und dann kann ich mich mit dem unterhalten und dann bin ich sehr gut darin, schnell herauszufinden, was braucht er in seinem Leben. Ne?
Mhm.
Und dann braucht er einfach nur sozusagen ihm sich als die Option zu offerieren, die ihn zu dem, was er, die Person will, macht, ne, irgendwie. Und da füttert man den dann an und dann baut man eine Beziehung auf und dann muss man halt hier und da mal ein bisschen faken. Aber im Endeffekt muss man gar nicht viel machen, weil die Leute sind einfach wahnsinnig bereit dazu, zu glauben.
Genau.
Leute sind wahnsinnig bereit dazu zu glauben. Und man, die Gefahr ist eher, dass man zu viel tut, dass man zu viel faked, ja. Also man muss einfach nur immer so hier und da mal antäuschen und das reicht total, dass die Leute total drauf abfahren.
Das ist ja auch so bei so Hellsehern.
Und man kann das halt immer steigern, ne? Also das ist halt der Punkt. Also das lässt sich dann halt sozusagen unendlich skalieren dann. Wenn du einmal diese Beziehung aufgebaut hast, kannst du die immer weiter steigern und immer abfragen und.
Kennst du die OneCoin-Geschichte?
Ja, Alter, es gibt einen geilen Podcast.
Ja, genau.
Ne? Crypto Queen.
Kann man
hast du gehört?
Ja, habe ich komplett gehört.
Ja, jetzt ist ja gerade zweite Staffel, fängt ja das irgendwie an. Oder?
Sie haben eine Folge nachgelegt.
Eine Folge nach.
Ich glaube, das ist keine Staffel, das ist eine Update-Folge.
Da kommt jetzt eine zweite Staffel, ja gut. Ja, also, krasse Story einfach.
Ja, es ist, und also, kurzer Hintergrund, so ein Bitcoin-Fake, halt einfach so, wir machen jetzt auch in Krypto, aber in Wirklichkeit nehmen wir eigentlich einfach nur euer Geld und geben es aus.
Mir wurde es übrigens tatsächlich weitergeleitet damals, ne? Also ich habe hier, Jörg hat mir, glaube ich, mal einen Link geschickt, hier, was hältst du denn davon irgendwie und es hört sich doch ganz interessant an und ich habe es so angeklickt und dachte mir so, pff, das ist, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht, okay, die meisten Krypto-Schemes sind sowieso irgendwie reine Spekulationsgeschäfte und dann habe ich mir gedacht so, und dann habe ich mir gedacht, bei diesem OneCoin habe ich mir gleich gedacht so, wow, das stinkt aber mal richtig übel.
Ja, naja. Ja, das ist, jetzt innerhalb von 2 Tagen bin ich jetzt zweimal über den Begriff DeFi, Decentralized Finance, gestolpert, dass das ja so das größte große Ding ist und dass das jetzt quasi so die Leute mit ihren ganzen Bitcoin-Assets jetzt anfangen irgendwie Banken selber aufzubauen und dann Geschäfte und 6% Zinsen kriegt man und sowas zu machen und da jetzt so ist das jetzt entfernt wenigstens glaubbar oder ist das jetzt der nächste Initial Coin Offering, also die nächste Betrugsmasche und dann angefangen, irgendwie gab es Sushi oder irgendwie sowas.
Also, wolltest du mal OneCoin erklären?
Genau, genau. Und erzähle ich dann gleich danach. Und dann habe ich das irgendwie so, okay, jemand unter Pseudonym tritt da auf und so und nichts ist bekannt und er hat irgendwie 1,2 Milliarden eingesammelt. Und okay, das klingt mir schon sehr. Und dann irgendwie so nächster Artikel so, ja, übrigens, er ist mit der Kohle durchgebrannt. Ah ja, okay, logisch, macht ja auch Sinn. Also so. Und das ist auch so bei, es gibt auch so ein so ein ganz gutes Reddit, Shitty Kickstarters, was halt auch genau so ein Scheiß ist, genau das Gleiche, ist genau die bekloppten Geschichten. Und OneCoin ist halt, reitet halt auf dieser ganzen...
Kümmer ein neues Bier, aber erzähl
mal. Ja, bringst mir eins. Reitet halt auf dieser ganzen Kryptowelle ordentlich mit, ist halt auch so eine charismatische Frau, im Wesentlichen, also die erzählen halt davon, wie sie die Banken entmachten und die Welt für alle besser machen und weiß der Teufel was. Und im Endeffekt ist es natürlich nichts weiter, als sie nehmen das Geld. Und die Leute sind offensichtlich mehr als bereit, das zu glauben. Die haben dann so ein Multilevel-Vertriebssystem, was Don't Call It a Pyramid Scheme ist. Einige werden damit dann halt sehr reich, dass sie die Dinger an andere verkloppen und sowas und so dieses Übliche. Und das ist halt irgendwann ist der ganze Laden halt mal im Knast. Die Chefin von dem Ganzen, deren Name ich jetzt, um die diese Crypto Queen, um die dieser Podcast geht, ist untergetaucht. Und niemand weiß wo sie ist. Sagen wir es so. Und ihr Bruder sitzt im Knast und sowas. Aber das Geschäft geht trotzdem fröhlich weiter. Das finde ich das Irre daran. Also es ist wirklich, die stehen, alles aus der Führungsebene steht irgendwo vor Gericht und ist im Knast. Also so, auch wirklich so, dass sie nicht mehr laufen gelassen werden, sondern dass sie in den USA vor Knast gehen. Die Chefin ist auf der Flucht. Und irgendwo, ich glaube, in Rumänien läuft das Geschäft aber fröhlich weiter. Und das ist, und irgendwelche afrikanischen Länder, wo die Leute,
das ist wirklich weltweit. Das
weltweit, ja.
Wahnsinn.
Wo die Leute ihre Ziegen verkaufen,
so um es in OneCoin zu installieren. Also im Endeffekt, die ganze Podcast geht halt danach, dass sie halt sozusagen nach dieser, Anita Annikova oder nee, wie heißt sie irgendwie?
Ich weiß auch nicht, wie sie heißt, ja, aber.
Ja, irgendwie so, so ein russischer Name. Sie suchen die halt, diese Crypto Queen. Und dann sind sie aber halt auch reisen sie wirklich durch die ganze Welt und machen da Interviews, eben nach Kenia sind die, glaube ich,
gefahren
und reden halt auch mit ganz vielen Opfern einfach, ne, irgendwie und
man erahnt wieder Hunderttausende bis, also zum einen, wie viele da Täter sind,
ja,
und offensichtlich das Spiel ganz, also oder mit ziemlicher Sicherheit sehr gut durchschaut haben oder zumindest ab einem bestimmten Punkt durchschaut haben, aber hey, wir verdienen gutes Geld damit, also machen wir weiter, aber eben auch mit wie vielen Opfern die tatsächlich reden.
Also was halt das Interessante an diesem Scheme war, dass es halt sozusagen dieses Multilevel-Marketing Scheme, was ja auch bekannt ist so als Ponzi-Scheme, ne, sozusagen, du hast halt so eine Pyramide.
Ich hab gerade gesagt, don't call it a pyramid scheme.
Hä?
Man ist ein Pyramidenschema, was aber da diese Pyramid-Schemes illegal sind,
ja.
Denn die halt notdürftig so angepasst, dass es nicht offensichtlich eine Pyramide ist.
Ja, Multilevel-Marketing ist so heutzutage so der Begriff, ne?
Das ist auch da, muss ich sagen, so auch da nach der Wende, waren plötzlich so in meiner Schule ein Haufen Eltern M-Way-Vertreter. Und das war genau das Gleiche. Die haben halt irgendwie, oder halt Tupperware-Partys. Ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt, wie viel davon nur so ein Multi-Level-Scheme ist und wie viele, also ich weiß, dass die tatsächlich echte Produkte herstellen.
Mhm. Ich weiß auch noch, es gab nur eine Alf-Folge, wo die Tenners dann anfingen, irgendwie so Make-up zu verkaufen in so einem Multilevel-Marketing.
Genau.
Also es ist uralt,
ja,
irgendwie, und es gibt schon seit Ewigkeiten. Und natürlich bietet sich das total an, also Krypto bietet sich natürlich total an, weil du hast, also bei Tupperware und bei anderen halt ja wenigstens noch irgendwelche Kosten, so, ja. Aber bei irgendeiner behaupteten Währung, die du dir
schicke ich dir eine Postkarte drauf, wo drauf steht, wie viel sie jetzt gerade haben.
Genau. Das ist im Endeffekt, das ist nur eine Behauptung.
Ja.
Und da Krypto und Blockchain und den ganzen Kram, dass der ist ja so komplex, dass 99% der Leute sowieso aussteigen, wenn du auch nur versuchst, denen zu erklären, was es da ist. Ja?
Nee, und es ist ja auch, was sie halt machen, ist sagen, ja, Krypto hat, hier, guck mal, Krypto total erfolgreich. Ja,
genau.
Wir haben das Ganze jetzt für Idioten. Ihr seid alle Idioten. Idioten gibt's viele. Beweismittel A. Hier sind gerade viele Idioten vor mir. Und das macht ja auch Sinn so. Und wir haben es jetzt gerade.
Interessant ist ja auch, dass sie tatsächlich nochmal versucht haben, tatsächlich eine Blockchain-basierte Kryptowährung aufzusetzen. Sie hatten ja so Entwickler angefragt.
Ja, genau, irgendwie.
Den mit dem sie sich dann nicht, ich glaube, der ist dann abgesprungen und der wollte das nicht, ne? Aber sie haben dann tatsächlich irgendwie, als das Ding, glaube ich, abgehoben ist, wahrscheinlich krasser abgehoben ist, als sie gedacht haben, dass sie das abheben, ne? Haben sie, glaube ich, noch damals gedacht, dass sie halt tatsächlich eine Kryptowährung liefern wollen. Aber irgendwann hat sich das so verselbstständigt, dass sie, glaube ich.
Vielleicht war das ja am Anfang tatsächlich mal auch, das ist ja durchaus, es heißt ja gar nicht, dass das automatisch immer, es kann ja durchaus sein, dass am Anfang der Plan war, was ein legitimes Geschäftsmodell aufzubauen, und das hat irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, aber die Kohle kam trotzdem rein und dann haben sie halt einfach weitergemacht.
Ja. Also ein unfassbares, riesengroßes Scheme. Ich weiß nicht, wie, 15 Milliarden Dollar oder so haben sie rausgezogen.
Das ist
oder
unfassbar,
so.
Ja, das ist.
Also unfassbare Summen. Und die Crypto Queen ist immer noch on the run. Hat eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt, auch interessanterweise.
Ja, es war ja durchaus die Möglichkeit, dass sie jetzt noch in der Nähe von Frankfurt wohnt.
Ja, ja. Und auch krass fand ich irgendwie, dass halt die irgendeine Behörde in England, gab es doch da die irgendeine Finanzaufsichtsbehörde oder
genau,
so.
Genau, die hat irgendwie eine Warnung auf ihre Seite gepackt, investiert nicht in dieses Zeug.
Genau.
Das ist Betrug.
Die warnen halt vor irgendwelchen fraudulent Investments. Und da war halt OneCoin dann irgendwann drauf. Und dann gab es natürlich entsprechend schlechte Presse oder beziehungsweise auch böse Fragen aus der Community, was denn hier los ist. Und dann ist es aber so, dass halt tatsächlich die das irgendwie geschafft haben durch Lobbyismus und die Leute, richtigen Leute kennen, halt diese Meldung aus der Webseite zu entfernen.
Genau.
Was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt irgendwie sozusagen geklärt sind, ja.
Sondern es war einfach, der große fette Banner war weg.
Genau. Im Endeffekt nur die Notification sozusagen auf der Webseite haben sie halt irgendwie hingekriegt, dass sie die rausgenommen haben. Und das haben die natürlich dann entsprechend ausgeschlachtet mit, ha, seht ihr, wir wurden von der Liste genommen, jetzt sind wir sozusagen als legitime Investment bestätigt worden.
Genau.
Also, ne? Also total krass. Ja,
ja, das ist, und sowas funktioniert ja, ein bisschen, so viel scheint ja da gar nicht dazu zu gehören. Also ich glaube, das ist,
Max, was willst du dir jetzt damit sagen?
Wollen ich weiß nicht, zur Not könnten wir sogar ich und du das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das ist.
Ich glaube, WMR ist ein einziger, ist ein einziger Multilevel-Marketing-Scheme.
Psst! jetzt fällt mir natürlich nichts einfach so. So bei Amway gab es damals so Reifenabdichter, mit dem man, den konnte man einfach einen Fahrradreifen reinmachen, dann ist ja von innen wieder dicht geworden und so. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist, und ich habe neulich ein Video gesehen über Flat Earther, waren neulich zusammen essen, habe ich dir schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt hier im Podcast nochmal. Das war von jemandem, der hat sich quasi mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, und zwar jetzt nicht so aus dieser haha, guck mal die Idioten, sondern so, warum macht das jemand? Warum machen das Leute? Das machen ja nicht nur dumme Leute, ganz im Gegenteil. Es sind ja sehr, sehr schlaue Leute teilweise dabei in dieser ganzen Flat-Earth-Bewegung. Und der hatte halt diese Theorie, dass diese Flat-Earth-Bewegung, das eigentlich so richtig in Frage stellt, dass die Erde ein Globus ist, hat seit 5000 Jahren niemand mehr so richtig oder seit 3000 Jahren. Also es war eigentlich sehr, sehr lange war das ein akzeptierter Fakt, zumindest von allen Leuten, die bedeutend waren. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man irgendwelche Bauern gefragt hätte oder so, ist die Erde eine Kugel oder ist die Erde flach, dann hätte man wahrscheinlich auch.
Ich glaube nicht, dass die meisten Leute sich da überhaupt Gedanken drüber gemacht haben.
Genau, aber hätte man sie sagen wir so, viele von diesen Verschwörungstheorien basieren ja auch bis heute darauf, dass sich die Leute keine Gedanken drum machen, sondern halt irgendwann mal einfach mit der Frage konfrontiert werden und dann die falsche Antwort geben. Und das finde ich übrigens auch bei nach wie vor, ich sag das böse T-Wort, bei Trump so interessant, dass der hat ja neulich mal wieder irgendwie auf irgendeiner, dass irgendjemand zu ihm gekommen ist und sie wollten irgendwie Geld haben, um Haie zu retten. Und Trump hasst ja Haie so.
Ich, ja.
Und nun muss man über Haie wissen, dass jeden Tag bringen Menschen mehr Haie um.
Als Haie-Menschen.
Na, nicht nur das, sondern als Haie Menschen in der Geschichte der Menschheit umgebracht haben. Also es sind im Laufe, wenn man das mal hochrechnet, im Laufe der Menschheitsgeschichte sind irgendwie 20.000 Menschen von Haien umgebracht worden. Und das kriegen die Fangflotten alleine hin. Also das ist einfach so das Wasser halt nebenbei. So Haie sehen gefährlich aus, aber sind für Menschen unfassbar harmlose Tiere.
Dieses berühmte Meme eigentlich sozusagen mit so Unterwasserfoto mit einem Taucher und einem Hai. Und hier sehen wir das gefährlichste Wesen des Planeten und ein Hai.
Genau. Und deutlich mehr Menschen sterben, werden von Mücken getötet jedes Jahr, deutlich mehr Menschen werden von IKEA-Möbeln getötet jedes Jahr, egal was, es gibt quasi nichts, was harmloser ist als ein Hai für einen Menschen. Unter anderem auch darum, weil die meisten Menschen sich nicht den ganzen Tag im Pazifik aufhalten. Das ist also, aber nichtsdestotrotz mag
Trump. Ich würde sagen, die Statistik würde sich ändern, sobald sich alle Leute im Pazifik aufhalten würden.
Und dabei als Robben verkleiden.
Ja, und ja.
Und vielleicht überhaupt mehr Robben werden. Also ich sage nicht, dass Haie für alle ungefährlich sind, aber für Menschen sind auf jeden Fall.
Leute, aber, wenn ihr das hört, heißt das nicht, dass ihr Haiwarnungsschilder ignorieren könnt und einfach ins Wasser gehen könnt.
Ich habe noch nie ein Haiwarnungsschild gesehen.
Gibt es aber tatsächlich. Auch an der, warte mal, ich glaube eher an der Ostküste als an der Westküste. In den USA meine ich
jetzt. Okay, whatever. Aber wahrscheinlich sind mehr Leute bei dem Aufstellen dieser Schilder gestorben, als tatsächlich von den Haien in dem entsprechenden Meer. Und ich finde das halt so spannend, dass so Trump.
Vergesst, was ich gesagt habe. Wenn ihr einen Hai seht, umarmt ihn.
Ja.
Das ist ganz ungefährlich.
Ihr werdet einfach keinen Hai sehen. Ich frage mich, ob das sowas ist wie diese, man hört ja, in meiner Schule lernt man das mal bei Gewitter immer auf den Boden legen und nicht hinstellen, weil ansonsten wird man vom Blitz getroffen. Ob nicht die Vermittlung dieser Informationen, ob nicht mehr Leute an einem Herzinfarkt gestorben sind, während sie diese Sache ihren Schülern mitgeteilt haben, mehr Leute gestorben sind, als jemals vom Blitz getroffen worden sind.
Ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass Leute vom Blitz getroffen werden.
Ja, aber man muss auch noch sterben. Das ist das Nächste. Und dann muss es auch noch...
Da gehen halt schon ein paar hunderttausend Volt durch deinen Körper.
Ja, aber sind trotzdem bereits nicht alle tot. Also ist nichts, was man möchte, gar keine Frage. Ich glaube, es gibt so viele solche Sachen, so wo, und ich finde das tatsächlich ein spannendes, also ich frage mich ja immer, was ist eigentlich, wie könnten wir die meisten Menschenleben vor the bang retten? Mhm. Also so. For
the buck, meinst du?
Bang for the buck. Also wie, so was ist.
Da gab es mal einen geilen Vortrag, den ich gesehen habe. Und yeah. Der meinte halt, okay, man müsste einfach sozusagen bei den Grundbedürfnissen anfangen. Und das heißt also sozusagen, Housing, ne? Mhm. Irgendwie medizinische Versorgung und dann hat er halt ganz, ganz einfache und billige Sachen vorgestellt. Es gibt zum Beispiel so eine Bauart von so Hütten, ne? Die du mit unglaublich wenig Material und Kosten sozusagen bauen kannst und nach so einem universellen Prinzip sozusagen, zack, irgendwie, damit hätten wir das gesamte Housing-Problem auf der Welt gelöst und dann zack, irgendwie.
Bill Gates hat ja darum in Toiletten so investiert, weil ja halt Durchfall eines der schlimmsten Todesursachen der Welt ist und sehr, sehr viele Leute an Durchfall sterben und Durchfall halt durch Mangel an Toiletten und an
also an hygienisch Wasser eigentlich,
und Kanalisation ist halt nicht machbar, ja. Das ist halt viel, viel, viel zu teuer für diese Region, also entwickelte halt eine Toilette, die
chemische
halt,
Toiletten dann so, ne?
Ich glaube, es sind also Komposttoiletten, ich weiß nicht genau, wie sie, also er hat dann verschiedene, und hat da viel Geld reingesteckt, weil halt bang for the buck und Malaria ausrotten. Daher kommt ja auch dieses Mücken ausrotten, das ist halt auch sowas für...
Das beziehungsweise das Mückennetz als einer der größten Menschheits-Lebensretter, die es gibt, so, ne? Irgendwie.
Genau, dass man solche relativ egalen Sachen, an die niemand glaubt, dass die viel so um jetzt nochmal auf Trump kurz zurückzukommen, Trump ist halt so, ist halt immer, egal was du machst, er ist halt immer der Impulsmensch. Er ist halt immer der besteht halt immer auf seinem ersten Impuls und dabei bleibt es dann auch. Und alles andere ist dann halt, geht dann nicht mehr weg. Und ich glaube, dass es mit denen wäre, das ist auch bei vielen solchen Verschwörungstheorien der Fall. Das ist ja jetzt, Xavier Naidoo hat ja jetzt in seiner Telegram-Gruppe jetzt, das findet ja jetzt übermorgen oder sowas, findet ja dieser Alarmtest statt in Deutschland.
Alarmtest.
Da werden mal die ganzen Feuersirenen und sowas. Dass diese ganzen Systeme werden alle auf einen Schlag getestet. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr.
Das ist doch bestimmt Q.
In San Francisco war das jeden Dienstag der Fall. Jeden Dienstag um 12 gingen da die Sirenen los. Irgendwann hat man sich, nach ein paar Wochen hat man, okay.
Jeden Dienstag testen sie die Sirenen.
Ja.
Ziemlich häufig.
Das ist ein Erdbebengebiet.
Okay, ja. Stimmt, ja.
Und jetzt findet es halt alle paar Jahrzehnte mal statt. Jetzt wird das gemacht. Und auch das ist natürlich dann kein, nicht einfach nur, ja, die testen ein paar Sirenen, sondern es ist eigentlich, werden da Geräusche gemacht, die eine Frequenz haben, die uns alle, die unsere tolle, starke Bewegung zerstören soll.
Ja. Was hat jetzt Trump mit den Heiden jetzt gemacht? Du hast die Story noch nicht zu Ende erzählt.
Er hat nichts mit den Heiden gemacht. Ich sage einfach nur, Trump ist wirklich, egal worum es geht, er ist immer der erste Impuls.
Okay.
Er wird fast egal, was kommt, er wird niemals über den ersten Impuls hinausgehen.
Aber er hat jetzt nicht alle Haie getötet.
Er hat noch nicht alle Haie getötet. aber bring ihn nicht auf Ideen.
Okay, okay.
Wenn du ihm sagst, dass es ihm eventuell in seiner Zielgruppe 3% bringen würde, dann würde er sofort alle Haie töten.
Zumindest alle chinesischen Haie.
Und ich glaube, wenn du halt, und das meinte ich halt, viele Verschwörungstheorien, glaube ich, basieren auch darauf, dass du gehst am Anfang, eigentlich ist es dir relativ wurscht, ist die Erde flach oder ist die Erde eine Kugel, what do I know? Und wenn du halt einmal in die falsche Richtung abgebogen bist und halt hinreichend tief investiert bist, dann bleibst du halt auch dabei. Und aber was der halt meinte, dass die Flat Earthers eigentlich erst in dem Moment kam, als die moderne Wissenschaft sich entwickelte, als sozusagen die Aufklärung begann und das wissenschaftliche Prinzip hochkam. Und
ich glaube, alle Verschwörungstheorien kommen erst ab da.
So. Und Erklärungsmuster quasi komplexer wurden. Und der hatte, und da gab es halt diesen Typen, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, der halt einer dieser ersten Flat Earther war, der halt wissenschaftlich für sich prüfbar überprüfen wollte.
Wann war der denn?
1700 irgendwas. Okay. Glaube ich, vielleicht 1600 irgendwas, ich weiß. Also lang. Lang ist her, aber nicht zu lang. Und der hat dann halt so, wenn ich hier jetzt. Also hat irgendwie einen langen Fluss gefunden, der sehr lange und sehr gerade war. Und dann hat er halt an einer Seite hat er ein Boot aufgestellt. Und dann gesagt, okay, wenn ich jetzt da hinten ein paar Kilometer weiter gehe, dann dürfte ich dieses Boot nicht mehr sehen. Und dann ist er hingegangen auf die andere Seite und dann hat er das Boot immer noch gesehen. Und hat er gesagt, aha, die Erde ist flach. Und das ist ja eigentlich erstmal ein sehr, sehr wissenschaftliches Vorgehen, muss man einfach mal sagen. Das ist ja, hat eine Hypothese aufgestellt und gesagt, okay, wenn das der Fall ist, dann ist wohl nicht flach, wenn das der Fall ist, dann ist er flach und dann kam halt das Ergebnis raus, also flach. Da gibt es irgendwie Reflexion, bla bla bla, irgendwelche Atmosphärenschichten und so weiter, ist wohl relativ leicht erklärbar, aber halt kann ich erstmal nachvollziehen, dass man sagt, oder ist alles Bullshit und die Erde ist flach. Und jetzt muss man sich natürlich dann irgendwann, und dann haben dem da aber auch nicht so alt, also der ist dann halt irgendwann gestorben. Und damit war seine Flat-Earth-Bewegung hinfällig und hat sich dann relativ schnell erledigt gehabt. Und dann kommt die jetzt halt wieder hoch. Und ich finde diesen Ansatz.
Sind die aktuellen Flat-Earther also nicht verbunden aus dieser Story
heraus? Ja, die berufen sich so ein bisschen auf ihn oder sowas. Ja, aber schon. Und ich glaube, sie sind vom Mindset her, sind zumindest welche dabei, die auch ähnlich ticken.
Ja.
Also ich glaube, dass 80% der Flat Earther genauso verschwurbelt und durchgeknallt sind, wie man sie sich vorstellt. Aber ich glaube, dass einige dabei sind, die halt, die nehmen ja auch, also wir haben ja beide, glaube ich, diese Doku damals, die so auf Netflix ging, gesehen. Die
Beyond the Curve,
die das auch machen mit irgendwie mit Lasern rumschießen, dann kommen sie nicht zum Ergebnis. Und die haben ja schon wirklich, die investieren ja wirklich eine Menge Zeit und Arbeit und auch logische Systeme. Es ist natürlich dann immer, sie wollen es nicht einsehen, dass es so ist, weil sie sind halt so tief investiert drin, aber es ist ja nicht so, wenn sie nachgehen würden. Was ich eigentlich irgendwie ganz cool finde. Also, und darum bin ich ab sofort, ist einfach, guck mal, ich meine der Boden, siehst du da irgendeine Wölbung?
Das könnt ihr jetzt nicht sehen, hier im Podcast, aber Max trägt ein NASA-Shirt, ne? Also.
Stimmt. ist aber noch das alte NASA-Logo. Das runde NASA-Logo. Jetzt haben sie ja das flache NASA-Logo. Das hätte ich eigentlich dann, das ist jetzt gerade genau entgegen dem, was ich sage. Aber okay. Die NASA hat ein neues Logo. Die NASA hat wieder ihr neues, altes Logo. Die NASA hatte das Logo, hatte sie dann, hatte sie irgendwann in den 80ern, hatte sie dann zwischendurch diese rote NASA-Schrift, so diese, die so wurmmäßig aussieht. Mhm. Was man auch in dem Raumschiff Enterprise-Film sieht, wo sie auf der Erde landen, in unserer Jetztzeit und irgendwie Wale retten wollen.
Stimmt, wo sie diesen einen Wal dann mitnehmen, ne?
Genau, und da gibt es ein Space Shuttle Enterprise und das hat mit dem Schlaufen NASA, das sieht so aus wie so verbunden. Und das haben sie dann nach relativ kurzer Zeit, weil es so unbeliebt war, haben sie das Logo dann wieder ersetzt durch das Logo, was ich jetzt wieder anhabe, durch diesen Pfannkuchen. Und jetzt haben sie wieder das richtige Logo eingeweiht. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil als ich damals in Cape Canaveral war, war der ganze Laden nur voll mit diesen NASA-Shirts und nichts mit einem damals noch das alte Logo. Und ich hätte so gerne eins mit dem alten Logo gehabt, was jetzt wieder das aktuelle Logo ist. Und jetzt sieht man ständig irgendwelche Leute auf der Straße, die NASA-T-Shirts anhaben mit dem neuen Logo drauf und ich könnte so kotzen.
Kannst du nicht im Internet bestellen?
Nee, weil die haben sich gegen mich verschworen. das ist nämlich nur ein Eingeständnis, weil die Erde ist nämlich wirklich flach. Aber ich finde so diese Symbolik auch, das finde ich nämlich mit diesem Warntag, weißt du, so dass sie da nämlich glauben, dass das wieder was mit ihnen zu tun hat. Wenn man auf die Webseite geht, also gibt es eine Webseite dazu, wo erklärt wird, was da passiert und warum das ist und sowas, das ist irgendwie von der Bundesregierung oder wer auch immer das gemacht hat, die haben das halt in Auftrag gegeben. Und dann sieht man so eine Deutschlandkarte und da ist so ein Warndreieck obendrauf, weißt du, mit so einem Ausrufezeichen drin und man sieht so, wie halt so Schallwellen ausgestrahlt werden. Und das ist ja immer wieder dass diese Leute diese Zeichen suchen, also zum Beispiel diese Flat Earther, die sagen ja auch, ja, die UNO. Da sieht man ja schon im Logo der UNO, sieht man ja, dass die Erde flach ist. Also die haben ja so quasi die Perspektive auf die Welt. Also das UNO-Logo, das ist halt eine Weltkugel und das ist halt, ich glaube, vom Nordpol aus, oder? Genau, ja, stimmt, vom Nordpol aus und der Südpol geht halt einmal außen rum. Und das ist halt so, ha, weil so sieht die Erde nämlich wirklich aus. Die UNO hat das nämlich in ihrem eigenen Logo versteckt, wie die Erde wirklich aussieht. Und das ist so diese Symboliken und dieses Symbolhafte, also dieses auf irgendwelche Zeichen achten und ist ja auch zum Beispiel mit den Illuminati, dass die Pyramide ist ja auf der Dollarnote drauf. Warum ist denn das Illuminatenzeichen auf der Dollarnote drauf? Ist es nicht das Illuminatenzeichen?
Ist ein Freimaurerzeichen tatsächlich, ne?
Ja, aber es hat nichts mit den Illuminaten zu tun.
Ja, in gewisser Hinsicht. Man muss jetzt sagen, Tut mir leid.
Nein, jetzt muss man hier erstmal kurz. Erzähl du mal weiter von den Freimaurerzeichen.
Mach mal Pause einfach. Nee, ich mach auf. Ja, ich habe jetzt gerade, blöderweise, habe ich gerade mein Bier verschüttet. Das ist mir gerade weggeflutscht. Peinlich. Ich sitze natürlich hier wieder bei Max und jetzt muss er erstmal ein bisschen. Genau, Illuminati. Es gab ja sozusagen im Zuge der Aufklärung in Europa diverse Geheimbünde, die es auch wirklich gab, also es gab die Illuminaten wirklich, ja. Es gab auch die Freimaurer wirklich, es gab auch andere Roundtable und was es sich als an Geheimbünden gab. Und das waren noch meistens zu der Zeit des Feudalismus sozusagen die frühen aufklärerischen bürgerlichen Versammlungen oder gemeinsam trefft. Die waren deswegen auch geheim, weil sie natürlich in gewisser Hinsicht Ideen verbreiteten, die damals den Obrigkeiten nicht gefielen. Und das war dann unter anderem wie Sachen wie Wissenschaftlichkeit, wie Demokratie, wie andere aufklärerische Ideale. Deswegen hatten die, sag ich mal, eine gewisse haben die sich halt in gewisser Hinsicht, ja, bedeckt gehalten. Und die Illuminaten waren im Endeffekt einfach nur einer von diesen Vereinigungen. Und die Freimaurer war halt eine andere, es gab halt verschiedene Freimaurer-Logen, muss man dazu sagen. Genau, aber die gab es auch wirklich und die waren auch sehr, sehr einflussreich durchaus. Ne? Und die waren vor allem auch einflussreich, natürlich, wenn es darum ging, diese Welt, dieses Weltbild und diese neuen Ideen in die Welt zu tragen. Beispielsweise seit der Französischen Revolution oder eben der Gründung des US-amerikanischen Staates beziehungsweise der Loslösung des US-amerikanischen Staates von England und dem Königreich England. Und Moment, hier wird es hier gerade viel gemacht.
Ich muss hier noch den Fußboden rausreißen.
Max muss hier noch den Fußboden rausreißen, meint er. Ja, ich lass das Bier jetzt auf dem Tisch. Sorry. Ich glaube, das ist deins.
Ah, okay.
Das ist mein.
Ah, stimmt, dein Schwamm.
Genau. Ja. Ja, genau. Also das heißt, das waren halt tatsächlich existierende Vereinigungen und die haben sich durchaus auch clandestin getroffen und ihre Thesen und ihre Ideen weiter verbreitet. Und sie waren auch definitiv an der Gründung des US-amerikanischen Staates beteiligt. Also der George Washington war Teil der Freimaurerlogen.
Ja.
Und nicht nur er, sondern auch eine ganze Menge andere wichtiger Figuren innerhalb der Gründungsväter der USA waren halt organisiert in Freimaurerlogen. Und daher kommt dann auch tatsächlich diese Pyramide mit dem Auge. Und das ist durchaus verwandt. Das ist nicht direkt Illuminati, aber es ist durchaus verwandt. Das war halt eins dieser geheimen Zeichen innerhalb dieser Freimaurerlogen. Und das ist natürlich dann eben in den Verschwörungstheorien sind diese Freimaurerlogen halt so super mega mächtigen Institutionen sozusagen aufgeblasen worden, ne? Das Interessante ist, warum ist eigentlich das so aufgeblasen worden? Und zwar ist es so, dass diese Freimaurerlogen ja auch tatsächlich verfolgt worden sind. Mhm. Und die Illuminaten wurden ja auch verfolgt.
Die sind verboten worden irgendwann.
Und verboten worden. Und der Grund und sozusagen die Propaganda des Staates, um diese Logen zu verfolgen, war tatsächlich, die Strategie war tatsächlich sozusagen, sie zu so allmächtigen Verschwörern gegen die Ordnung aufzublasen. Das heißt also mit anderen Worten, die Verschwörungstheorien, die sozusagen zu Illuminaten und zu Freimaurern und so weiter und so fort existieren, basieren meistens tatsächlich auf der Propaganda gegen diese.
Das finde ich das
irre. Gegen diese Logen, interessanterweise.
Ich habe auch früher mal sehr guter Freund von mir, der dann auch immer so ein bisschen verdrogt ist und sowas. Und der war auch, der hat auch diese Illuminaten-Verschwörungstheorie-Scheiß. Und der hat auch. Ist ja auch bei diesem 23.
Ja, genau.
Diesem Buch von, über wie heißt das?
Ja,
das ist ein Film.
Das ist ja auch ein reales Ereignis gewesen. Es war ja Robert Koch, nicht Robert Koch.
Robert Koch. Der hat damals diesen Virus erfunden.
Karl Koch. Kommt halt aus Hannover, wo ich auch herkomme. So auch so ein bisschen so prä- oder eigentlich zur Frühzeit des CCCs. Nicht direkt Mitglied vom CCC, aber so im Umfeld des hannoveranischen CCCs. Hat er auch einen, den man auch so kennt aus dem CCC-Umfeld, und zwar Hans Hübner. Ich kenne ihn auch irgendwie, der war auch mit dabei damals. Die haben damals das Pentagon gehackt.
Ja, genau.
Und verschiedene Universitäten und andere Geschichten haben die gehackt, und zwar indirekt für die russische Regierung.
Sie haben es dann probiert, an die Russen zu verkaufen.
Ja, und die haben ihnen noch tatsächlich aufgegeben.
Ah, okay.
Also, die haben erstmal so angefangen und sich so reingehackt und dann irgendwann sind sie zu den Russen gegangen und die haben ihnen dann tatsächlich auch Aufträge verschafft. Also, es ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Intelligence darüber geflossen, weiß ich jetzt nicht so genau, aber interessanterweise, es gibt noch eine Dokumentation, die sozusagen die andere Seite zeigt. Und zwar von den Amerikanern, von einem, ich glaube, MIT-Nerd, der halt denen auf die Spur gekommen ist.
Stimmt, da gibt es auch ein Buch dazu, ne?
Ich kenne nur die Doku.
Ja.
Und das ist halt wirklich ziemlich cool, weil das ist sozusagen aus dieser Zeit, glaube ich, die ist in den 90ern gedreht worden, glaube ich, die Doku, wo sie halt zeigen, wie die aufgrund von Abrechnung von Timesharing-Computern, also von monetären Abrechnungen von Timesharing-Computern, wo irgendwas nicht so richtig, also wo so eine Nachkommastelle nicht so richtig hinkommt, halt so ein Nerd anfängt zu recherchieren, was ist da eigentlich los? Ne? Irgendwie, okay. Da scheint irgendwie Rechenzeit sozusagen abgezogen worden zu sein. Wo ist diese Rechenzeit hingegangen?
Ja? Yeah.
Und dann kommt er halt darauf, okay, da war jemand im Sitz. Und dann kommt er von einem vom Stöckchen ins Steinchen und
Follow the money, sage ich dann immer.
Ja, follow the money. Und auf jeden Fall Karl Koch, der halt irgendwie in Hannover saß und halt voll gedrogt da gibt es halt diesen Film, der heißt, glaube ich, 23 genau. Auch. Und 23 ist halt deswegen auch dran, sozusagen diese Nerdzahl, weil 23 halt überall in diesem Illuminaten-Kontext jedenfalls vor. Jedenfalls, ich glaube, in den Büchern, es gab ja eine Trilogie, die Illuminaten. Genau.
Illuminati heißt das.
Illuminati, genau. Die Illuminati-Trilogie.
Ich habe davon irgendwie mal die ersten zwei Teile gelesen. Das ist der Grund, warum ich das gerade, warum ich damit angefangen habe, weil dieser Freund von mir damals halt voll darauf eingestiegen ist und und ich halt diesen Freund verloren habe, schlicht und ergreifend. Also der ist halt, das war, wir haben uns vorher super verstanden und der war dann irgendwie ein bisschen viel gekifft und sowas und so und ein bisschen von Eltern vernachlässigt und aber so eigentlich waren wir immer noch sehr, sehr gut befreundet und irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Und am Anfang dachte ich halt so, als er mir von diesem ganzen Illuminati-Scheiß erzählte, so, naja, ich hielt das zwar alles für sehr zweifelhaft, aber ich gucke mir jetzt mal an, was steht denn da? Also bei dem immer, lies doch in dem Buch. Und dann habe ich halt das Buch gelesen und das ist
ein fucking Roman.
Und nicht mal ein guter.
Ja.
Also das ist wirklich, das ist...
Das habe ich auch ganz oft gehört. Das ist eigentlich total schlecht geschrieben.
Einfach, das ist, ist sehr viel Porno.
Echt, ja?
Ja, ja. Und einfach ein sehr, sehr schlechtes Buch. Und halt von irgendeinem Typen, der im U-Boot durch die Welt fährt und immer nur, also so wurde dann so auch... Wo ist jetzt der Anknüpf für Realheld? Also das eben, was ich vorhin meinte mit diesem falsch abgebogen, halt weder links noch rechts, sondern einfach nach unten oder nach oben. Weil das war, es ist, und aber trotzdem.
Ich glaube, der Anknüpfungspunkt ist einfach die Idee, dass da hier eine Macht ist im Hintergrund, die die Welt steuert. Und so abstrakt musst du das sehen, ne? Weil ich meine, kommt jede Verschwörungstheorie,
ja.
Kommt ja immer nur auf diesen einen Punkt hinzu. So, es gibt Mächte im Hintergrund, die alles steuern.
Es macht doch alles Sinn.
Genau. Und das ist dann eigentlich völlig egal, woher du kommst und wohin du gehst, ob du jetzt irgendwie die Illuminaten, die Juden oder die Templer oder was weiß ich irgendwie jetzt da in der Macht sitzen siehst. Das ist dann, im Endeffekt ist es dann nur irgendwie, so what? Sind eh im Hintergrund, kannst du ja eh nicht sehen. Und,
aber es ist ein ganz gutes Gefühl, dass jemand immer da ist.
Ja, und vor allem, dass du jemanden adressieren kannst, ne? Also das ist ja der Punkt, also diese ganze strukturelle Komplexität der Welt, ja, das ist einfach unadressierbar. Es passieren halt ständig Dinge, wo du niemanden für verantwortlich machen kannst. Und dann ist natürlich viel angenehmer, wenn es dann jemanden gibt, dem du die Schuld für alles geben kannst, ja.
Ich finde es auch, vielleicht funktioniert auch darum dieses QAnon so, vielleicht fällt das darum auch nicht in sich zusammen, weil die Leute so halt dieses Gefühl so sehr mögen und darum eigentlich gar nicht wollen, dass es sich zusammenfühlt, darum nur mehr als bereit sind, also sie stellen das ja nicht in Frage, ihr Leben hängt ja davon ab, ihre Wichtigkeit, ihre Selbst Ermächtigung hängt ja davon ab, dass dieses System weiterhin existiert. Und das willst du natürlich auch nicht leicht aufgeben, nur für irgendwas. Und wir haben auch darüber gesprochen, über dieses Video von.
Selbstermächtigung wird ja immer in Aussicht gestellt. Das ist ja nie so, dass es wirklich eine Selbstermächtigung gibt, sondern es gibt ja immer nur sozusagen.
Na, aber schon allein darum, dass du da mitmachst und dass du Teil des Ganzen bist und dass du wissend bist.
Hast du das Gefühl, dass du was tust
und dein Leben hat plötzlich einen Sinn. Mhm. Und die ganzen Leute, die dir vorher alle erklärt haben, dass du ja zu dumm und zu arm und zu naiv oder weiß der Teufel was seist, sind ja in Wirklichkeit nur die Lügner und eigentlich kommt es ja nur auf dich an. Also das ist ja schon ein starkes Bild. Und du hast ja, wir haben ja auch beide, glaube ich, dieses Video gesehen von der Frau, die da auf der Corona-Demo quasi heulend zusammenbricht, weil sie alles verloren hat, weil sie halt ihre Ehe zerstört worden ist, weil sie an dieses Zeug geglaubt hat und die ihre Kinder verloren hat und die ihren Job verloren hat und die wirklich alles quasi verloren hat. Und der braucht man nicht mehr mit Argumenten zu kommen. Der Zug ist lange, lange abgefahren. Die hat so viel investiert in dieses System. Die hat so viel aufgegeben dafür. Das ist einfach vorbei. Und ich bezweifle ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass das jetzt irgendwie durch das Internet mehr geworden ist.
Ich glaube schon. Also ich sag mal so, Verschwörungstheorien generieren Netzwerkeffekte. Mhm. So wie Plattformen und so wie andere und wie Internetstandards und so weiter und so fort alle Netzwerkeffekte generieren auch solche Verschwörungserzählungen Netzwerkeffekte. Und ich glaube, das ist dann schon ein wesentliches Element von, du musst dir das so vorstellen, es ist wie so eine gemeinsame Sprache, ja. Es ist sozusagen wie so eine Form von Code, den nur andere verstehen können, die halt auch sozusagen diesen Code sprechen. Und dementsprechend kannst du sowas nur on scale machen und sozusagen, wenn du sozusagen regionale Beschränkungen überschreitest. Du kannst nicht einfach nur den einen Spinner, also der eine Spinner, ja, der ist halt kein Verschwörungstheoretiker, der ist einfach ein Spinner.
Ja.
Nur wenn der sich mit anderen Spinnern zusammentun kann, dann.
Aber ich weiß zum Beispiel, dass das, solange ich lebe, sind Leute, die mir nahestehen und die schlau. Also meine Mutter zum Beispiel hat mir irgendwann mal erzählt, dass ja eigentlich schon seit Jahrzehnten oder seit Jahr gibt es eigentlich eine Waschmaschine, die ohne Waschmittel auskommt, mit der man genauso gut waschen kann, die nur mit Ultraschall oder sowas funktioniert. Aber das ist damals, die Patente sind alle aufgekauft worden von der Waschmittelindustrie und darum werden wir niemals erfahren, dass das gibt.
Es gibt ähnliche Geschichten zur Glühbirne, wobei ich glaube, die sind aber wahr. Also dass halt tatsächlich relativ früh bereits eine Glühbirne erfunden worden ist, die ewig brennt oder zumindest irgendwie 10-mal so lange brennt wie eine normale Glühbirne. Dass aber tatsächlich Osram damals die Patente aufgekauft hat und bla bla bla. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die wahr ist.
Aber das Ding an Patenten ist, die wesentliche Eigenschaft ist, dass Patente öffentlich sind.
Ja.
Das heißt, dieses Patent müsste man finden können. Wenn man dieses Patent finden kann, dann kann man es nachweisen. Und wenn es dieses Patent gibt, dann ist es auch schon, dann ist das ja innerhalb von 20 Jahren oder sowas, innerhalb von einem relativ überschaubaren Zeitraum, ist das erloschen.
Ja, das stimmt.
Und das ist. Mein Physiklehrer hat mir damals erzählt oder hat uns damals der ganzen Klasse erzählt, dass der Wankelmotor ja eigentlich viel besser, also es gibt, den mit den Zylindern, den Ottomotor und es gibt den Wankelmotor und dass der eigentlich total viel überlegen sei und dass damals dann auch von der Ölindustrie unterbunden worden ist, dass der den Wankelmotor weiterentwickeln kann und so. Und der ist nochmal gebaut worden, das hat nochmal jemand probiert zu bauen, diesen Wankelmotor, und dann hat er den Nachfolger entwickelt. Da weiß man nur noch, wie der aussieht. Und dann hat er so verschwörerisch an die Tafel gemalt, wie dann dieses Motor, was auch irgendwie ein bisschen Sinn gemacht hat. Und das ist dann von der Ölindustrie alles aufgekauft worden. Und die Realität ist, Mazda hat bis vor wenigen Jahren Autos mit Wankelmotoren verkauft. Also die hatten das noch so als so ein Sportwagen im Programm. Inzwischen dürfen sie nicht mehr produzieren, weil die Verbrauchswerte einfach so unfassbar schlecht sind, dass der einfach, der ist so ineffizient. braucht halt keiner und es war halt einfach ein schlechter Motor, deutlich schlechter, weil halt wesentlich weniger Geld reingeflossen sind. Und irgendwie gibt es doch erstaunlich viele so Leute, die man so in seinem Umfeld kennt, die...
Man will, glaube ich, dran glauben einfach.
Die einem solche Geschichten irgendwie erzählt haben, die man als Kind, ich meine, so dieses mit der Waschmaschine, das habe ich halt irgendwann als Kind gehört. Und okay, dann wird das wohl so sein. Und erst Jahre später, das klingt aber sehr nach einer bizarren Verschwörungstheorie. Das macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Und...
Das ist interessant, weil ich glaube, du hast da schon recht, aber es ist ja so, Technologie, ne? Und
jetzt
sind wir sozusagen wieder so ein bisschen in unserem Kernthema. Technologie ist fahrtabhängig. Das heißt also, du hast halt eine Designentscheidung für eine bestimmte Technologie an einem bestimmten Punkt. Und wenn diese Designentscheidung oder wenn auch nur durch Zufall, ja, ab diesem Punkt der Designentscheidung die Technologie plötzlich eine breite Masse erreicht und populär wird, dann wird diese Designentscheidung einfach zu einem Fakt. Also ein Beispiel ist die QWERTY-Tastatur, ne? Also die QWERTY-Tastatur ist halt einfach erfunden worden von eben einem Schreibmaschinen Ingenieur, der halt einfach sich genervt war, dass halt ständig die Tasten, dass die Tastenarme bei der Schreibmaschine sich ständig verhakt haben. Mhm. Ja? Tun sie halt in so einer mechanischen Schreibmaschine einfach oft. Und hat er einfach so lange rumprobiert, dass halt möglichst wenig Interferenzen ist. Aber er hat einfach nur, es war kein wissenschaftliches Ding daran, er hat einfach so ein bisschen rumprobiert und hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass mit dieser
Querdesign
Da passiert es halt relativ wenig, dass sich die Arme verhaken.
Ging halt auch nur darum, technisches Problem zu lösen. Es ging nicht darum, möglichst viel Komfort oder möglichst viel gutes Tippgefühl oder sowas zu haben, dass die wichtigsten Tasten bei starken Fingern sind oder sowas, sondern es ging halt nur darum, dass die Arme sich möglichst nicht in den Weg kommen.
Genau. Und das war aber zufällig halt genau dieses Design, das dann halt irgendwann IBM genommen hat, damals ja International Business Machines, also noch bevor sie Computer gemacht haben, haben sie halt Schreibmaschinen gebaut und haben halt sozusagen so die Standard Massenproduktionsschreibmaschine hergestellt, die dann plötzlich sozusagen in jedem Büro halt irgendwie dann bei den Tippsen, also Sekretärinnen sozusagen dann irgendwie da war. Und das heißt mit anderen Worten, die ganzen Sekretärinnen haben dann halt auf die QWERTY-Tastatur gelernt, ja, weswegen dann alle anderen Hersteller auch die QWERTY-Tastatur gemacht haben, weil alle QWERTY konnten, ja.
Genau.
So.
Ich glaube, das war schon lange vorher. Ich glaube, das war tatsächlich da. Zu dem Zeitpunkt, als IBM darauf aufgesprungen ist, war der Zug schon fast abgefahren. Die hatten schon, vorher hat sich das schon fast als Standard etabliert gehabt.
Ich müsste das nochmal nachlesen.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall irgendwie.
Egal, ist ja auch nichts. Ja, ja.
Aber es ist eigentlich eine total arbiträre Designentscheidung. Ja?
Total, ja.
Genau. Und solche Arten von Designentscheidungen sind halt überall in der Technologie. Das heißt also, irgendwann entscheidet irgendjemand mal zu sagen, okay, wir machen das Ventil so und so dick und nicht so und so dick. Ja, oder wir machen irgendwie die Leitung so und so mit dem und dem Anschluss und nicht mit dem und dem Anschluss. Oder wir machen hier einen Schraubanschluss oder wir machen irgendwie einen Wankelmotor oder eben einen Ottomotor und wie auch immer. Ne? Also
genau.
Oft gibt's auch mal konkurrierende Standards, ja, irgendwie VHS versus
Betamax.
Betamax oder Video 2000 sozusagen, ja. Gibt so konkurrierende Standards, aber irgendwann setzt sich einfach ein Standard durch. Und dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn du als und es gibt eigentlich meistens gar keine gute Erklärung dafür, ja?
Das ist ja der Witz. Ich find das so lustig, wie halt in anderen Ländern nimmt es halt nimmt halt die Entwicklung minimal andere Richtung und plötzlich haben die ein deutlich anderes System. Wahrscheinlich, weil irgendwie einfach mal ein großer Hersteller das so gemacht hat und dann haben es halt alle anderen auch so gemacht und hier war es halt ein anderer großer Hersteller. Und darum war es in den USA sieht man, so Zäune sehen da halt sehr typisch amerikanisch aus oder sowas. So. Warum das ist nicht so, dass die, aber hier siehst du die einfach nicht, weil die Leute es einfach nicht gewohnt sind oder ich habe keine Ahnung.
Genau, weil es Fahrt genommen hat.
Das genau.
Sozusagen andere Fahrtentscheidung und andere Fahrtabhängigkeiten und dann entwickelt sich das in zwei unterschiedliche Stränge. Bei vielen Technologien, weil wir die Globalisierung haben, passiert das eben nicht, dass sozusagen sich unterschiedliche Pfade in unterschiedlichen Ländern passieren, weil einfach zu globalisiert ist, ja, dafür, dass es sozusagen sich da unabhängig Systeme herausbilden können. Aber ganz oft, aber man muss sich immer bedenken, dass halt tatsächlich sozusagen diese einzelnen Fahrtentscheidungen sind meistens sehr, sehr arbiträr und hätten genauso auch ganz anders sein können, meint arbiträr. Und aber das ist natürlich schwer zu akzeptieren, ja. Zufall ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Da muss doch jemand was damit bezweckt haben. Da muss doch jemand eine Intention dabei gehabt haben, ja. Es muss
und
doch
schon einen Grund
gehabt haben, dass irgendwie der Wankelmotor. Es ist übrigens auch nicht so, dass man jetzt immer sagen kann, dass sich immer die effizientere oder bessere Technologie durchsetzt. Das ist überhaupt auch gar nicht so.
Ja, ja.
Also vielleicht tendenziell kann man das vielleicht schon so sagen, aber es ist auf gar keinen Fall ein given so, ne?
Ja, es ist ja auch mit der QWERTY-Tastatur ist halt, solange der Lernaufwand so hoch ist, dass sich der positive Effekt dann nicht wieder ausgleicht oder halt, wenn wir alle unsere Tastaturen komplett neu lernen müssten, ja, wollen wir halt nicht, haben wir keinen Bock drauf.
Genau, also das Problem der QWERTY-Tastatur, sich verhakende Arme, ist ja einfach, das ist ja, gibt's ja nicht mehr.
Genau.
Also spätestens seit der elektronischen Schreibmaschine gibt's das nicht mehr. Und trotzdem, haben wir sozusagen dieses System. Aber es ist wirklich schwierig für Menschen, glaube ich, diese Arbitrarität dieser Entscheidung zu akzeptieren. Und deswegen braucht es irgendwelche mächtigen Leute, die halt irgendwie solche strukturellen Entscheidungen getroffen haben müssen, weil sonst macht dein Weltbild keinen Sinn. Also ich glaube, nichts ist so schwierig auszuhalten wie Zufall. Ja,
ja, ist es ja auch.
Ja.
Also ich meine, es ist, dass irgendwie ein dummer Virus ankommt und das Land lahm oder die Welt lahmlegt für ein Jahr. Das ist ja, ich meine, wem will man es wirklich verübeln, dahinter irgendeine böse Weltmacht zu sehen? Ja. Ich finde es lustig, dass eher die Argumentation nicht in die Richtung geht, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Das wäre jetzt sowas, das, was ich erwartet hatte, dass das irgendjemand, das ist in Laboren geschaffen worden, Corona und so, das gibt's auch, aber das ist ja eine, so das Dominante ist ja eigentlich, ja, Corona ist ja nur eine Erfindung, um uns alle einzuschüchtern. Wahrscheinlich, weil's die Tod.
Also dieses Wuhan, im Labor von Wuhan, das gibt's auch, die Verschwörungstheorie, aber die ist natürlich, ich glaube, die ist einfach nicht so attraktiv, ja. Weil im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, ob das jetzt im Labor gezüchtet worden ist oder irgendwie frei sich entwickelt hat, macht ja im Endeffekt keinen Unterschied, weil du musst dich eh, also so für den praktischen Gebrauch jedenfalls.
Ja, und es ist halt, was wir vorhin gesagt haben, dieses so, dass man alle, die diese Wissenschaft schon immer gehasst haben, wer halt in der, die chinesischen Forscher sind mir halt relativ wurscht, aber Merkel haben wir halt schon immer nicht gemocht, also muss halt Merkel irgendwie dran schuld sein. Und,
ja, genau.
Und das ist, das finde ich auch bei den. Also, ja, man braucht nicht mit Argumenten kommen. Ich finde das ja so mit den Flat Earthern, da gibt es ja auch eine wesentliche Theorie darauf, das basiert ja darauf, dass die Antarktis ist quasi eine Mauer, die einmal um die flache Erde drumherum geht. Und warum fährt man da nicht hin und klettert einfach mal diese Mauer hoch, diese Wand hoch? Ja, weil da stehen Soldaten. Und die erschießen dich, wenn du da hinkommst. Total logisch. Und dann kann man ja mal grob überschlagen, wie lang diese Mauer sein müsste. Wie viele Zehntausende, Hunderttausende Soldaten da wären, die alle irgendwie auch eine Familie haben müssen, die jetzt da nicht am flachen Südpol leben können und so weiter und so fort. Also dieser rein logistische Aufwand, da hinreichend viele Soldaten an dieser Mauer stehen zu haben, die dich jederzeit erschießen können, wäre eine der größten organisatorischen Leistungen der Menschheit. Ohne Frage.
Max, das ist doch jetzt alles Selbstschussanlagen mittlerweile.
Ach so. Nee. Also dann muss dieser Typ, der das erzählt hat, Teil der, weil der hat gesagt, dass da kommt jemand und schickt dich weg.
Der ist einfach schlecht informiert, Max. Der ist einfach schlecht informiert.
Der war ja selber da. Der ist ja hingefahren.
Ach so. Ja.
Ja, also es ist, ja, aber das ist halt mit Argumenten, also das ist halt so diese fantastische.
Ich finde es ja auch immer so interessant jetzt gerade, also erstens, ne, irgendwie Putin,
ja,
impft seine Bevölkerung mit einem, sag ich mal, mangelhaft getesteten Impfstoff, ja. Jetzt will Trump
ja auch noch schnell
einen Impfstoff durchpeitschen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie gehen jetzt unsere Loonies damit um, mit diesen, sag ich mal.
So wie sie mit allen widersprüchlichen Fakten umgehen, gar nicht.
Ja, genau. Also, ich habe mir gedacht, es wird vielleicht irgendwann der Q-approved Impfstoff geben, so. Die werden halt für den amerikanischen Impfstoff wahrscheinlich irgendwie auf eBay Tausende von Dollar zahlen, um den zu bekommen.
Ja. Nee, hier dieses Hydrochloroxid. Ja, genau, dieses Zeug.
Ja, aber das ist ja kein Impfstoff, das ist ja nur ein Medikament.
Ja, aber es macht alles weg.
Ja, ja, aber auch Desinfektionsmittel, das du dir spritzt.
Ja. Oder halt Lampen einfach rein. Einfach eine Taschenlampe schlucken, das geht auch. Ja, nee, das ist, das Irre daran, hier in Berlin, an diesen Verschwörungstheorien auch, dass die, ich brauche übrigens noch keins, ich habe nämlich meins getrunken und nicht auf den Boden gekippt. Cool, trotzdem. Dass viele von diesen Leuten, wenn man die nebeneinander setzen würde und sagen würde, erzähl doch mal, wie es ist, würden sich ja innerhalb von nicht ins Wort fallen, weil der andere ja totalen Blödsinn erzählen würde. An das nicht macht, sondern einfach nur so tut, als wäre man einer Meinung und hätte genau das gleiche Weltbild, fällt das ja nicht auf. Und ich glaube, das finde ich ist da. Das heißt aber übrigens nicht, dass ich glaube, dass es deswegen weniger gefährlich ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bewegungen und so Parteien oder sowas, ich glaube, die sich auch oft gegenseitig widersprechen in ihren Zielen und Weltbildern und so weiter und trotzdem in einer Partei sind. Und die Fähigkeit des Menschen, da einfach quasi Kompromisse einzugehen, ist da relativ hoch. Und das wird da so ähnlich sein. Wobei, wer weiß, vielleicht sind da auch genug Leute dabei, die nach dieser Demo jetzt sagen, ey, ich habe darauf keinen Bock mehr. Was ich beeindruckend finde, ist, dass sich da Leute wirklich aus dem Zug schmeißen lassen. Lieber aus dem Zug schmeißen lassen, als eine Maske aufzusetzen. Also ganz im Ernst, wenn man irgendwie nachts in Brandenburg, dann nach so einer Fahrt aus Berlin, lieber auf irgendeinem Bahnsteig aussteigt, wo es kein Hotel gibt und man am nächsten Tag ja dann auch nicht wirklich eine Lösung hat, wie man weiterkommt, wenn es spät in der Nacht ist, als sich so eine dämliche Maske aufzusetzen, das ist schon. Die sind schon bereit, alles zu geben, das muss man schon sagen. Also es ist,
ja.
Ja, es gab jetzt hast ja auch mitgekriegt, diese Boat Parades, die es ja in den USA gerade für Trump gibt,
wo diese Boote abgesoffen sind.
Was ja auch so reiche Leute, die sich auf ihre Boote setzen und für Trump demonstrieren. Wie privilegiert kann man eigentlich sein, dass einem das nicht auffällt, dass das ja auch mal ein ziemliches Scheißbild ist? Und wo da in Texas jetzt einige Boote abgesoffen sind. Das ist so geil. Wo ja auch Antifa dahinter steckt.
Ist ja klar. Die haben Wasserbomben gelegt.
So. Oh, alle irre. Alle irre.
Ich sag dir, also dieser Wahlkampf, das wird.
Es ist ja schon.
Es ist schlimm. Es ist so schlimm. Es ist so. Also, ich muss da sagen, die letzten Wochen waren ja echt auch ganz schön krass. Ich gehöre zu diesen Leuten, die so ein ganz schlechtes Habit haben, ganz schlechte Angewohnheit, morgens aufzuwachen und in ihr Handy zu schauen.
Ja, ja.
Und ich bin sozusagen die letzten Wochen immer wieder mit den neuesten politischen Morden in den USA aufgewacht.
Ja.
Und das ist halt einfach mal so ein krasses Guten Morgen, ne? Mhm. Und das ist alles so kaputt. Das ist so tief kaputt. Und ich sehe gar nicht, wie man das irgendwie, wie man das irgendwie noch fixen kann. Also.
Ja, das ist, also ich finde so. Trump ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich sag das
ja, klar.
Also quasi Trump bei jeder Gelegenheit. Der ist ein Symptom des...
Aber auch ein Katalysator, muss man sagen. Also ein Symptom und Katalysator.
Ja, ja. Aber ich finde so dieses... was weiß ich, neulich habe ich die Geschichte gelesen von einem... da war eine Mutter und die hat halt ein Kind, einen 13-Jährigen, und der hat halt irgendwie Asperger-Syndrom oder sowas und hat sich halt manchmal nicht unter Kontrolle und irgendwann wusste sie sich nicht zu helfen, weil sie das erste Mal seit einem Jahr wieder arbeiten musste und halt das Haus verlassen musste und er musste quasi ohne sie auskommen und damit kam er überhaupt nicht klar und dann hat die Polizei angerufen. Dann kommt die Polizei und erschießt den Jungen. Ja, er lebt noch, aber hat den halt irgendwie, ich weiß nicht, ist halt ein Polizist dabei, ist der zweite war offensichtlich ähnlich geschockt wie alle anderen darüber und knallt halt einfach dieses komplett unbewaffnete 13-jährige Kind ab. Und mehr als einmal. Und damit kommst du halt durch als Polizist in den USA. Das ist halt, wenn du irgendwie, das hat halt praktisch keinerlei Konsequenzen. Und das ist halt, und das ist ja auch mit diesen ganzen, wie viele Verteidiger der Polizei die gibt, die sagen, ja, man muss einfach machen, was die Polizei sagt, dann wird einem schon nichts passieren. Das ist ja selber schuld, wenn du dann erschossen wirst, so bei einer Polizeikontrolle, weil das ist ein sehr, sehr, sehr kaputtes Prinzip. Und die Korruption in diesem Land und so, das wird, wenn Joe Biden Präsident werden sollte, was ich nach wie vor stark hoffe, wird das kein bisschen besser werden dadurch. Oder höchstens minimal.
Ja. Ich frage mich halt, ob es nicht vielleicht sogar schlimmer wird. Weil ich meine, solange Trump halt Präsident ist, haben die halt wenigstens das Gefühl, diese Loonies, ja, dass halt irgendwie der Deep State jetzt ausgehöhlt wird und The Great Awakening kommt und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht
passiert. Das kann natürlich sein, dass sie dann wirklich die Revolution machen.
Genau. Wenn Trump jetzt sozusagen abgewählt wird, dann ist das für die nicht einfach nur ein abgewählter Präsident. Dann ist das für die im Endeffekt der Putsch des Deep States.
Ja, ja.
Und dann ist alles erlaubt.
Ja, das wird spannend. Ich finde das ja auch mit der USPS hier, wie die Post gerade zerlegt wird, um Briefwahlen zu verhindern und sowas. Das ist ja schon.
Geht einiges.
Da geht einiges. Das ist schon. Da ist man schon bereit, wirklich. Und so die USP. Ich habe irgendwie. Es gibt so ein Vox-Video, glaube ich, dass früher Kinder per Post verschickt worden sind. Also es gibt tatsächlich Kinder in.
Habe ich auch mal gehört, ja.
Und jetzt gibt es ja auch so ein paar Geschichten von irgendwelchen Farmern, die sich halt Küken per Post schicken lassen.
Ja. Das
halt geht unter normalen Umständen, weil die Post halt hinreichend zuverlässig ist, dass das funktioniert, dass die lebend und gesund ankommen und heute jedoch nicht, weil so diese Geschichten von denen, die dabei dann sterben oder von irgendwelchen Leuten, die ihre Schecks nicht rechtzeitig erhalten und darum echte finanzielle Probleme kriegen oder Leute, die ihre Medizin nicht rechtzeitig bekommen, weil sie die halt per Post zugeschickt kriegen und die dann nicht pünktlich ankommt und so. Also diese ganzen Auswirkungen, die das Ganze hat, das ist ja, aber das betrifft ja Trump und seine Boat People nicht. Das ist ja, denen ist das ja egal.
Ja, ja, ja.
Ich finde das ja auch so krass, wenn die bei der RNC, als die hier Trump nominiert haben, virtuell. Das war ja auch. Hast du das mitgekriegt, so ein bisschen, die Shitshow?
Ich hab mir nur ein paar Reden angeguckt. Ich habe mir die Trump-Rede angeguckt. Ich habe mir die Trump-Rede angeguckt
ja.
Und habe mir gedacht, fuck, er wird wieder Präsident. Das habe ich mir gedacht, als ich es gesehen habe.
Ja, ich weiß, du hast das neulich Essen waren, hast du das irgendwie so gesagt. So, ich hoffe ja noch.
Ja, also ich meine, ist nicht so, dass ich nicht Hoffnung hätte, aber ich sag mal so, das, was Trump repräsentiert, tut er verdammt gut.
Mhm.
Während Biden das, was er repräsentiert, so, naja, es ist halt nicht Trump.
So. Genau, das ist eigentlich alles, was Biden hat. Und das ist eigentlich erschreckend, dass sie dafür. Also
es ist wirklich nicht sehr überzeugend, das Gesamtkonzept.
Dieses, ich hoffe, dass es reicht, nicht Trump zu sein. Aber es ist eigentlich schon erstaunlich wenig, muss man mal sagen.
Ja.
Und ich finde dieses amerikanische politische System ist halt auch durch und durch kaputt.
Hier, der Trevor Noah Show hatte halt ein ziemlich geiles Trump-Biden-Video.
Ja.
Ein sehr, sehr ehrliches Biden-Video. Das war der Hammer. Das hat wirklich total zusammengefasst. Bidens Kandidatur einfach sozusagen. Es fängt halt so mit an, so in außergewöhnlichen Zeiten braucht es einen außergewöhnlichen Leader. Es braucht Leute, die sozusagen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, keine Ahnung,
yeah,
so super heroisch, so. Aber wir haben halt Biden. Es muss halt reichen. Und Biden ist halt irgendwie dies und Biden ist halt das und er ist halt vor allem nicht Trump. Okay. Und ja, man kann halt Biden hier und Biden da und ja, aber er ist halt nicht Trump.
Ja, ehrlich, meine einzige Hoffnung ist, dass Biden irgendwann mal sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf und Kamala Harris dann irgendwie Präsidentin wird. Oder?
Ich glaube nicht, dass er das sagen wird. Ich glaube eher, dass das röcheln wird.
Ja, keine Ahnung.
Ich meine, der Typ ist auch irgendwie. Ich meine, das ist eine, was irgendwie ein 74-Jähriger geht gegen 76-Jährigen an oder so.
Ja, aber Bernie war zu alt. Das ist.
Ja, Bernie ist 79, ne? Irgendwie.
Echt traurig und ach Mann.
Ich weiß nicht, also ich sehe da keine Zukunft drin in diesem USA.
Ja, das hat sich wahrscheinlich erledigt.
Ja, also und vor allem eine zweite Trump-Amtszeit wird dieses Land nicht überleben. Ich habe letztens auf Twitter gefragt, ob die EU bereits schon Flüchtlingskontingente für US-Amerikaner plant nach der Wahl. Weil wenn Trump es nochmal wird, ganz ohne Scheiß, dann werden bestimmte Leute nicht mehr sicher sein.
Ich finde das so irre. Das ist so, in Kalifornien brennen gerade mal wieder die schlimmsten Feuer, die vier schlimmsten Feuer, die es in der Geschichte Kaliforniens gegeben haben, brennen zurzeit. Ein Freund von mir ist evakuiert worden. Ich glaube, inzwischen ist er wieder zurück, hoffe ich mal, weil das Feuer dürfte, das war halt sehr nah dran an sehr bewohnten Gebiet. Und ich meine, man erwartet ja von Trump nicht viel. Aber dass niemand auch nur verwundert ist, dass das Federal Government da keinerlei Hilfe leistet oder so.
Aber Trump hat doch schon Ewigkeiten, sagt er doch, da muss man einfach mal aufräumen.
Hätte man mal haken müssen.
Diesen Wald muss man einfach mal aufräumen. Ja, das ganzen Holz da und diesen ganzen Gestrüpp und so, muss man einfach ordentlich durchfegen.
In Louisiana.
Das ist jetzt kein Witz, das sagt er wirklich.
Ja, ich weiß. In Louisiana gab es innerhalb von 2 Tagen 2 Hurricanes. Die sind nicht mal irgendwie aufgetaucht in irgendwelchen Nachrichten nennenswert. Hätte man auch Hilfe hinschicken können, weil da sind Leuten die Häuser weggeflogen und die Leute stehen echt scheiße da. Aber das ist halt. Aber niemand erwartet von Trump auch nur, dass er ich frage nicht, wie man es schafft, Dreier zu kriegen, weil ich glaube, das ist ja einfach ein Automatismus, der sollte ja eigentlich einfach da sein, dass, hey, ja, okay, da ist ein Hurricane, ja, schicken wir mal Hilfe vorbei. Das ist ja eigentlich ein automatisierter Prozess. Aber es ist so absolut gar nichts. Also es ist, ich meine, wie viele Sympathiepunkte Trump, ja okay, er ist ein Idiot, aber immerhin hat er es geschafft, hier 1 von 3 Feuern ein bisschen einzudämmen. Oder 1 von 4. Ich glaube, es sind eher 800, die gerade in Kalifornien brennen, aber damit Punkte zu sammeln, aber er probiert's nicht mal. Das ist wirklich, das ist komplette Selbstaufgabe. Das finde ich so, das finde ich so geil.
Reagieren ist nicht so sein Ding. aber so mal so als Recap, vor 4 Jahren bei der Präsidentschaftswahl von Donald Trump, da haben wir ja viel spekuliert darum, wie das jetzt läuft, ne? Also was jetzt passieren wird.
Ja. Yeah.
Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, dass die Trump-Regierung nicht sofort sozusagen auf den Full-Faschismus-Mode gehen wird, sondern die braucht erstmal Zeit, sich einzunorden und irgendwie Dinge zu setteln und sich und so weiter. Und ich habe halt unbestimmte Prediction gemacht, glaube ich, 1 oder 2 Jahre brauchen die bestimmt. Also jede Regierung braucht irgendwie ein Jahr, bis sie irgendwie so richtig funktioniert und Trump-Regierung wird auf jeden Fall mindestens doppelt so lang führen. Meine jetzige Prediction ist, sie haben die gesamte erste Amtszeit gebraucht. Ich glaube, mittlerweile hat die Trump-Regierung sich entsprechend festgerüttelt und sie wissen um die Effektivität ihrer Strategien. Eine Freundin von mir arbeitet in einer US-Behörde und die werden halt gerade dismantled ohne Ende. Mhm. Und das funktioniert einfach einem ganz einfachen Prinzip und dieses Prinzip ist auch tatsächlich überall der Fall. Es ist einfach so, dass halt totale Vollhonks mit null Ahnung sich sozusagen werden an die Spitze gesetzt von den Behörden und dann wird einfach, werden einfach alle drangsaliert und harassed mit Bullshit und Bullshit-Aufgaben und dann wird alles kontrolliert und nochmal kontrolliert und dann werden unangekündigte Inspektionen gemacht und dann würden einfach Leute weggegrault, werden irgendwelche, also auch ganz billig, ja, werden irgendwelche Zahlungen nicht gemacht, ja, wird einfach etc. Wird einfach lahmgelegt, es wird einfach, im Endeffekt, die gehen einfach hin und streuen so viel Sand ins Getriebe und stecken Stöckchen rein ins Getriebe, wie es halt einfach nur geht, bis das System einfach aufhört zu funktionieren. Es ist einfach so brute force as that, ja, also es gibt keinen Plan, keine Sophistication, es gibt kein brillantes, es ist einfach nur...
Setzt einfach einen Idioten an die Spitze und lässt einen Idioten
idiotische Sachen... Pures Harassment. Ja, es ist einfach pures Harassment bis zur Dysfunktionalität der entsprechenden Behörde und der Institution. So funktioniert das. Also so funktioniert Trump-Regierung und sie haben mittlerweile verstanden, dass sie so funktionieren. Das ist nämlich der wesentliche Unterschied, ja. Sie haben halt irgendwie am Anfang rumprobiert und einfach... So, und jetzt wissen sie, sie kennen jetzt ihre eigene Strategie, ja, sie haben sie rausgefunden, ihre Strategie ist halt einfach alles zu zerstören, ja, und halt dabei mitzunehmen, was halt so mitzunehmen ist, irgendwie, was halt nicht nied- und nagelfest ist, irgendwie den Cronies in entsprechenden Jobs verschaffen und.
Hast du es mitgekriegt? Trump hat offensichtlich laut einem Buch, der war in der Pariser Botschaft, der amerikanischen Botschaft in Paris, wegen diesen, wo auch dieser Erste Weltkriegsskandal hier mit diesen Gräbern und sowas war. Und hat halt, da stand drüber rum. Und, das nehmen wir mit. Und dann haben sie es mitgenommen. Und das steht jetzt im Weißen Haus.
Okay.
Also wirklich so richtig.
Das ist ein literal deep.
Literal deep Style, ja. Wirklich so. So. Oh, ich bin doch der Präsident, ich darf das doch.
Okay. Also, wo war ich denn gerade?
Ja, wegen Cronyism und.
Ja, genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, die zweite Amtszeit jetzt, wenn es eine zweite Amtszeit gibt, dann haben sie alle Mittel im Place. Ach ja, genau. Und natürlich Department of Homeland Security Force, die sie da zusammengestellt haben. Das ist wirklich. Der Anfang einer paramilitärischen Force, das ist halt sozusagen, das ist die SS. Ja? Ja,
genau.
Das ist sozusagen das Äquivalent zur SS. Wenn Trump eine zweite Amtszeit kriegt, dann wird diese Force Amerika dominieren. wenn er nicht total beknackt ist und das versemmelt. Aber er hat diese Force geschaffen und er wird sie erweitern entsprechend.
Also ich glaube inzwischen Trump ist so beknackt. Also ich glaube, er persönlich ist dazu gar nichts in der Lage. Mhm. Ich glaube, es gab jetzt so eine schöne Aufnahme, wie Trump irgendwie keinen Bock mehr hat auf Interviews, halt wie so oft, bevor er in den Hubschrauber einsteigt, nochmal irgendwie Interviews führt und
ja,
dann halt
gesehen, ja,
in die komplett falsche Richtung wegläuft. Weil
wo er so ein bisschen verloren irgendwie.
Genau, wo
so,
er so ein bisschen im Kreis läuft.
So, wo wollte ich jetzt
hin? Weil er den Hubschrauber hinter ihm nicht findet.
Aber hast du die Daily-Folge gehört über Don Jr.?
Nee.
Das war sehr, sehr interessant, weil Donald Trump Jr. war ja immer so ein bisschen so der Familientrottel.
Ja. Yeah. Und ich dachte, Eric wäre der Trottel.
Beide. Aber Donald Trump Jr. auf jeden Fall auch. Und Donald Trump fand den ja auch mal doof. Der hat ja auch mal so eine Randfigur gemacht. Und eigentlich war ja immer so Ivanka
ja.
und Jared Cohen. So als die Erben eigentlich. Und das hat sich jetzt aber geändert. Und das Interessante ist, also Donald Trump Jr. war ja auch hinter diesem Treffen im Trump Tower mit dieser russischen Anwältin, was dann halt auch sehr, sehr große Probleme bereitet hat. Und die Verteidigung des Weißen Hauses war ja damals tatsächlich...
Der ist ein Idiot.
Sorry.
damals war es noch
nicht alle so super kompetent in der Trump-Campaign gewesen. Und ja, Donald Trump Jr. ist halt nicht der hellste, die hellste Kerze und so. Also wirklich, die haben ihn wirklich als den Trottel der Familie medial dargestellt. Donald Trump persönlich hat seinen Sohn als Trottel bezeichnet und so weiter. Also es ist richtig krass. Und aber er hat eigentlich relativ gut sich geschlagen in Interviews. Er ist dann halt sozusagen Frontalangriff gegangen und ist dann halt in die Interviews gegangen und hat dann halt sich verteidigt. Und das hat ihm, glaube ich, dann einen ganz anderen Status gebracht innerhalb der Gesellschaft. Und er ist mittlerweile einfach wahnsinnig gut im Internet unterwegs. Er ist halt ein sehr, sehr aktiver Twitterer und sehr, sehr einflussreicher Twitterer. Und er ist ein richtig großer Star geworden innerhalb der Republikanischen Partei. Er hat ja auch eine ganz, ganz wichtige Rede gehalten auf dem Nominierungsparteitag. Und er hat jetzt mittlerweile eine riesengroße Fanschar. Und dieser Podcast The Daily über Don Jr., der war halt wirklich, also der hat mir wirklich so ein bisschen Angst gemacht, weil erstens stellt Don Jr. da als ein, also als legitimen Erben dieser ganzen Trumpism und gleichzeitig als sehr viel strategischer und durchdachter als Trump und disziplinierter als Trump. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich das Horrorszenario, ne? Also so Trump, aber diszipliniert.
Genau, also ich glaube, das habe ich auch schon bei vorherigen Podcasts gesagt, ich glaube, Trump ist einfach wirklich schlicht und ergreifend ein Idiot. Der hat ein gewisses Naturtalent, was er einfach mitbringt. Ich glaube, der könnte, Trump ist auch ein Idiot, ist einfach der Unwill, also er ist einfach zu faul, irgendwie was zu lernen oder sowas. Das ist ihm alles, Faschismus aufzubauen, ist ihm einfach zu viel Arbeit.
Ja.
Und
ist auf jeden Fall nicht seine erste Intention.
Also er fände es geil, wenn es den gäbe, aber die Arbeit dafür zu machen, fände ich, glaube ich, so nicht so sein Ding. Aber ich glaube, dass halt andere in seiner Administration, und ich glaube, er ist halt so dieses Idioten an die Spitze von irgendwelchen Ämtern zu sitzen, die dann halt das gesamte Amt zerlegen. Das kann natürlich eine Strategie sein, aber es kann auch einfach sein, dass er halt nur Idioten kennt und die dann halt in solche Positionen bringt und dann machen sie das, was Idioten halt so machen. Und wie hieß dieser, es gab ja auch mal in Deutschland gab es ja mal diesen Fall von dem Entwicklungshilfeminister von der FDP, der bevor Entwicklungshilfeminister geworden ist. Das das Ministerium abschaffen wollte und der bekannt dafür war, dass sich sein halbes Ministerium im Wesentlichen darum gekümmert hat, dass er gerne den Tisch von Kohl haben wollte in seinem Büro, den Schreibtisch. Dass man das doch und
mir fehlt gerade auch nicht der Name.
Ja. Also das ist, dass irgendwelche hochinkompetenten Leute an irgendwelche Stellen kommen und dann einfach da, ich meine, Scheuer ist ja jetzt auch,
ja.
Also es ist ja die deutsche Bundesregierung auch nicht arm an Leuten, die
nicht besonders kompetent sind.
Die nicht sonderlich kompetent sind und aber nichtsdestotrotz wird es dazwischen hin und wieder mal ein paar kompetente Leute geben. Und ich glaube auch solche Selbstbereicherungssysteme, die Trump definitiv geschaffen hat, einfach dadurch, dass er sich selbst bereichert hat und es halt allen durchgehen lassen, die haben ja so diese Tendenz in Richtung so faschistoider Systeme zu kippen. Und das ist ja, ich glaube auch nicht, dass da ein großer Plan dazu gehört, sondern es ist halt einfach hinreichend große Inkompetenz, die man, wo sich die Dinge dann schon finden. Und das, also ich glaube nicht, dass irgendwie in der zweiten Amtszeit dann jemand dasteht und sagt, okay, jetzt haben wir es raus. Sondern ich glaube, es wird im Wesentlichen so weitergehen wie bisher und einfach immer nach und nach immer schlimmer werden. Und bis es halt irgendwann so schlimm ist, dass es...
Bis halt John Jr. übernimmt und dann halt Full Fascism geht.
Ja, vielleicht.
Der ist ja auch super krass vernetzt in der ganzen Alt-Right.
Ja, also ich sag nicht, dass ich die... Und ich meine, selbst wenn jetzt Trump die Wahl nicht gewinnt, heißt das nicht, dass der nicht in 4 Jahren antritt dann oder irgendwie sowas oder eben dann in 8 Jahren oder wann auch immer die Zeit reif ist. Das heißt nicht, dass er automatisch gewinnt, aber also die einzige Hoffnung, die ich habe, ist also dass Trump seine... Also ich finde das ja so wie Reagan, der war ja auch nicht wirklich gut. Aber der hat, bei den Republikanern hat er so eine Kultstatus.
Ja, weil er das Sowjetreich in die Knie gezwungen hat.
Ja, nicht nur das. Der war halt irgendwie, und wegen, obwohl er eigentlich im Wesentlichen nicht sonderlich gut war und aber halt Charisma hatte und das wird Trump auch so, der wird halt bei den Republikanern wird der als einer der Großen eingehen, auch wenn er egal was er gemacht hat, selbst wenn sich irgendwann mal rausstellt, dass er Lincolns Grab aufgemacht hat und reingepinkelt hat, wird er trotzdem immer noch der Sohn. Also
wirklich gespannt, was die sozusagen, was die Nachwelt einmal über Trump sagen wird. Das ist nämlich überhaupt nicht klar, was da wie die Nachwelt über Trump denken wird. Also entweder wird er als sag ich mal absurde, lustige Episode eingehen in die Geschichte und zwar nur dann, wenn es wirklich auch irgendwie gut ausgeht, also beziehungsweise wenn er jetzt abgewählt wird und danach irgendwie Amerika wieder sich fängt, ja, dann wird das irgendwie so als lustig, dann wird das irgendwann erinnert werden als lustige Episode, dass in 1000 Verfilmungen und Serien irgendwie nachgestellt wird, so als Slapstick-Komödie, oder es wird halt, ja, oder es wird halt sehr, sehr düster, wenn es weitergeht eigentlich. Aber
was ich spannend finde, ist, es gibt ja dieses The Lincoln Project, davon hast du wahrscheinlich auch schon mal was gehört.
Oh Gott, ja, ganz schlimm.
Ganz schlimm?
Ja.
Ich folge ja dem einen von denen auf Twitter, der das mitgegründet hat.
Ja. Ich finde deren Patriotismus, Pathos, Geschichte,
es ist, was ich lustig finde, dass Trump jetzt das so eine wieder mal so eine der wenigen Sachen, die ihn angreifen kann, ist, dass er das Militär nicht sonderlich mag, wo ich da so eine der wenigen Sachen, wo ich mit Trump halbwegs übereinstimme, dass ich das Militär nicht sonderlich mag, aber dann kommt man in den USA überhaupt nicht an. Und die nennen das halt The Lincoln Project. Und ich habe so gedacht, Lincoln Project, das kann man ja auch fantastisch irgendwann mal umbenennen in The Lincoln Party. Und
The Lincoln Party?
Na, halt, wenn die Republikaner dann durch sind, weil ich sag nicht, dass es automatisch deren Kalkül ist, das sage ich jetzt nicht, sondern was ich für durchaus
so eine Neugründung der Republikanischen Partei als die Lincoln Party?
Genau, dass die Republikaner so kaputt sind, dass sie einfach einen Neustart brauchen.
Mhm.
Und weil irgendwann wird das ganze System, also entweder sie bleiben an der Macht oder es ich meine, sie werden, es wird ihnen irgendwann mal schwerfallen, mit dieser Einstellung, die sie jetzt gerade haben, mit diesem Nicht-Programm. Ich meine, sie haben kein Programm. Das ist echt irre. Sie haben gesagt, ja, wir haben das gleiche Programm wie 2016. Wir übernehmen das einfach.
Ja. Trump ist unser Programm.
Ja, nee, damals hatten wir, ja, machen wir einfach das gleich nochmal. Ja, mit der vorherigen Regierung war alles scheiße, das müssen wir jetzt alles, ja, das ist unser neues Programm. Und ich finde es auch so irre, wie Trumps Programm oder Trumps Wahlkampf ja auch wesentlich darauf basiert, wie scheiße alles ist. Und nur wenn man ihn wählt, wird es besser, obwohl er gerade an der Macht ist. Und das, ja. Und, aber ich.
Ja, und es basiert darauf, Angst vor den Demokraten zu machen. Also Joe Biden wird original als Sozialist dargestellt.
The Radical Democrats. Was ist an dem Typen radikal?
Ja. Und an Kamala Harris. Hallo.
Das
Kamala Harris, I'm fan of the cops.
Ja, also. Ja, und ich glaube, da ist so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen das Kalkül hinter ist, dass die Republikaner danach einfach irgendwie aufhören werden zu existieren.
Ja, also es ist die, also klar, ohne Trump oder sag ich mal, ohne Trumpism gibt es die Republikaner eigentlich gar nicht mehr. Es ist nichts mehr übrig eigentlich.
Naja, und sie halten sich zum Teil auch dadurch am Leben, dass sie halt zum Beispiel durch dieses Electoral College, irgendjemand hat das jetzt hier, dieser 538, oder wie heißt der? Der hat irgendwie, ich weiß, Modellrechnung gemacht, dass
John Silver, sehe ich schon.
Um die Wahl mit einer guten Chance zu gewinnen, braucht Joe Biden einen Vorsprung von 5. Wenn er 2%, also wenn er braucht 5% mehr Stimmen als Trump, um eine realistische Chance, eine gute Chance auf den Wahlgewinn zu haben. Das ist damit immer noch keine sichere Sache.
Also in der Popular Vote.
Genau, in der Popular Vote. Wenn er 2% hat, einen Vorsprung von 2%, ist es quasi ausgeschlossen, dass er die Wahl gewinnt. Und so ein System muss man sich erstmal erschaffen,
ja,
dass die Gegenseite schon einen Vorsprung von 5-6% braucht, um die Wahl zu gewinnen.
Krass.
Und
ach, nur krass, ja.
Und
dann kannst du dir auch sowas wie Trump erlauben.
Genau. Und das System auch. Und ich meine, darauf auch Wählerunterdrückung und verhindern, dass die Leute wählen und sowas, das ist ja dann auch ein hochkorruptes System durch und durch. Und wenn das irgendwann mal umkippt und das allein reicht, also wenn dieses Electoral College weg ist, wäre, hätten die Republikaner keine Chance mehr. Und wenn die Republikaner nicht bald mal mit sowas wie einem Programm anfangen, werden sie nicht mehr in der Lage sein, dieses Electoral College hoffentlich, weil ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man damit jetzt noch auf eine nicht betrügerische Art eine Wahl gewinnt.
Ja, aber die betrügerischen Arten werden schon bis zum Anschlag ausgekostet.
Ja, ja, da wird auch noch einiges kommen.
Da kannst du dich drauf verlassen. Aber ich würde ganz gerne nochmal den Fokus verschieben, bevor wir den Podcast beenden.
Ja.
Nämlich, ich würde nochmal ganz gerne über Olaf Scholz ranten.
Ja, ja, ist ja nicht so, dass wir auch nicht.
Also ich glaube, das ist ja auch schon so ein Klassiker, also genauso wie Trump ist ja Olaf Scholz eigentlich auch so ein Klassiker beim WMR. Ich glaube, ich habe schon einige Male über Olaf Scholz gerantet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr enttäuscht, als Saskia Esken und Walter Bingsbums den Olaf Scholz als den Kanzlerkandidaten der SPD verkündet haben. Ich war enttäuscht, weil ich bereits zu dem Zeitpunkt wusste, dass Olaf Scholz einen sehr, sehr schlechten Track Record hat in seiner Zeit, in der er politische Verantwortung übernommen hat. Unter anderem als Bürgermeister der Hansestadt Hamburg hat er diverse Politiken durchgeführt, die ich sehr, sehr fragwürdig finde. Am bekanntesten dürfte sicherlich sein Totalversagen zu dem G20-Gipfel, der in Hamburg stattgefunden hat, gehören, dass er einerseits linke Demonstrationen brutal mit extremer Polizeigewalt hat auflösen lassen und gleichzeitig die Schanze, also ein Viertel dort in Hamburg, hat brennen lassen. Also hat die Situation unnötig total eskaliert und gleichzeitig überhaupt nichts dafür getan, sich wieder einzufangen. Es war ein Totalversagen. Es war wirklich ein Totalversagen jeglicher Form von Führung und von strategischer und guter Polizeiarbeit, die Olaf Scholz 100% zu verantworten hat als Bürgermeister. Es war ein Totalversagen. Es war wirklich ein Totalversagen von grandiosem Ausmaß. Olaf Scholz ist nicht fähig zu regieren. Ein anderes Beispiel ist natürlich noch viel früher gewesen. Am Anfang seiner Amtszeit hat er eine eine Politik vertreten, die vermeintlichen Drogendealern Abführmittel und Brechmittel waren es, glaube ich, einführt, damit diese vermeintlichen Drogendealer eventuell verschluckte Tütchen von Drogen und so weiter und so fort, die sie bei Razzien haben verschwinden lassen, indem sie einfach weggeschluckt haben, halt auskotzen. Dadurch sind Menschen zu Tode gekommen. Also Olaf Scholz hat damals eine Politik vertreten, die nicht nur menschenrechtswidrig war, sondern auch tatsächlich konkret zu Toten geführt hat. Und zwar aus einer radikalen Law-and-Order-Politik, die keine Rücksicht auf Verluste gibt. Olaf Scholz hat, und das ist jetzt sozusagen, das wird jetzt langsam nochmal deutlich aufgearbeitet, hat als Hamburger Bürgermeister die Cum-X-Geschäfte seiner eigenen, der Hansestadt eigenen Banken, unter anderem der Warburg Bank, dadurch prämiert, dass die Warburg Bank nicht nur nicht belangt wurde, sondern auch noch die einkassierten Steuergelder, also ich will jetzt nicht nochmal den Cum-X-Skandal aufdröseln und was da passiert ist, aber im Endeffekt kurz zusammengefasst, es wurde eine Gesetzeslücke entdeckt, mit der reiche Individuen und Banken in einem Komplott, das über Landesgrenzen hinweg ging, Steuergelder, also das heißt staatliche Gelder, sich erschlichen haben. Also im Sinne nicht nur einfach keine Steuern nicht gezahlt haben, sondern tatsächlich sich Steuergeld zurückerstatten haben lassen von Steuern, die sie nie gezahlt haben. Wie das genau funktioniert, müsst ihr euch ja googeln, wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, aber es ist wirklich, wirklich einer der größten Finanzskandale der Geschichte Europas, mit denen viele, 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 viele Milliarden Euro von dem Geld, das ihr bezahlt habt, und mit ihr meine ich euch alle, weil ihr natürlich auch alle zumindest Umsatzsteuer zahlt, das ist euer Geld. Das ist euer Geld, das sie euch gestohlen haben und reichen Geldbaronen und Bankstern in die Tasche gesteckt haben. Und Olaf Scholz, nachdem das passiert ist, hat der Warburg Bank, die halt aktiv verwickelt war in dieses Schema, hat der einen Laufpass gegeben, dass sie nicht nur nicht belangt werden, sondern dass sie das Geld, also euer Steuergeld, behalten dürfen. Und das hat er gemacht als Hamburger Bürgermeister. Jetzt mittlerweile ist er Finanzminister. Und es gab jetzt mehrere Untersuchungsausschüsse zu diesem Thema. Und er hat nachweislich gelogen. Es gab Aufzeichnungen von Managern der Warburg Bank, die eingesehen wurden von Journalisten und von anderen Leuten, die sehr, sehr deutlich zeigen, dass die Manager der Warburg Bank sich mit Olaf Scholz getroffen haben. ausschließlich und genau zu diesem Zweck, sich Sache auszutauschen, genau über diesen Cum-Ex-Skandal auszutauschen und die Interessen der Bank dort darzulegen. Diese Treffen, es gab 3 Stück an der Zahl, sie dauerten jeweils, also zumindest eins davon, 1,5 Stunden. Olaf Scholz sagt, er wisse nichts mehr, also er hat erstmal 2 der 3 Treffen überhaupt verleugnet. Er hat sie nicht angegeben, obwohl sie abgefragt wurden. Er hat schon, das war die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, dass er sich an nichts erinnert, was dort passiert ist und was dort passiert ist. Und dass er sich auch nicht eingemischt hat. Und das ist relativ klar auch gelogen, weil natürlich kann man sich noch irgendwie, also versucht euch das mal zu erklären. Also er sitzt da jetzt irgendwie 1,5 Stunden mit diesen Bankmanagern zusammen und in seiner Meinung nach sagt er ja irgendwie, er hätte sich da nicht eingemischt in die Finanzangelegenheiten, weil das natürlich Finanzsenator angeht und da hätte er sich auf jeden Fall nicht eingemischt. Das heißt mit anderen Worten, er hat 1,5 Stunden gegenüber diesen Bankmanagern gesessen und ihnen versucht klarzumachen, dass er gar nicht zuständig ist. 1,5 Stunden lang. Das ist interessant, was sie mir sagen, ich bin nicht zuständig. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ich glaube nicht mal eine Sekunde. Das hat er dann wahrscheinlich, das kann man sich aufaddieren, wie oft er das gesagt hat, dass es 1,5 Stunden zusammenkommen. Ja, also genau. In den Tagebüchern der Bankmanagern war auch noch zu lesen, dass Olaf Scholz ihnen irgendwann sagte, dass die Unterlagen, die sie ihm gegeben haben, also so ein Dossier, wo sie erklären, warum sie total unschuldig sind und auf jeden Fall das Geld behalten müssen, dass er ihnen sagt, dass er dieses Dossier an den Finanzsenator weiterleiten sollte. Gut, es ist natürlich möglich, dass die Bankmanager nicht wussten, dass sie es an den Finanzsenator weiterleiten mussten. Und deswegen hat Olaf Scholz ihnen das nochmal erklärt, dass es einen Finanzsenator gibt, der ist dafür zuständig. Das haben die wahrscheinlich nicht selbst rausgekriegt, weil Google gab es damals 2015, 16 noch nicht, glaube ich, oder? Vielleicht gab es das doch schon doch. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, dieser Hinweis von Olaf Scholz war auf jeden Fall bestimmt ganz, ganz und hatte wahrscheinlich überhaupt keine Bewandtnis. Ja, also das war einfach nur ein netter Hinweis, ja. Also nicht, dass der da irgendwas geregelt hätte oder so.
Dass er sagt, reicht was mal an ihm weiter damit.
Genau.
Ich sorge schon dafür, dass er das auch.
Nee, das war bestimmt gar nicht so.
Das war einfach nur ein. Ich kenne die
Also, ich glaube daran nicht, ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin da so ein bisschen befangen. Ich glaube, Olaf Scholz ist einer der korruptesten Politiker in der deutschen Politik, der aktuell unterwegs ist. Ich kann noch ganz viele andere Sachen machen. Ich kann seine Intervention gegenüber Steuerflucht der Plattformunternehmen, ja, da hat er interveniert. Er wollte das Geld nicht, obwohl ein Gericht entschieden hatte, dass Deutschland berechtigt ist, Geld einzunehmen von Google, Facebook und so weiter und so fort, die da in Irland sich ins Steuerparadies gebracht haben, hat Olaf Scholz sich geweigert, das Geld anzunehmen.
Okay.
Im Sinne der Steuerzahler. Ich erinnere an dann Umwelt, an das Umwelt, das Klimagesetz, Klimanotgesetz, wie hieß das nochmal, wo herauskam, dass Olaf Scholz interveniert hat, nicht die CDU. Ja? Mhm. Olaf Scholz hat interveniert und hat das Klimapaket abgeschwächt. Olaf Scholz ist gegen das Klima. Das kann man einfach nicht anders sagen. Olaf Scholz ist der Olaf Scholz war auch dahinter, den Kohledeal so auszuhandeln, wie er jetzt ausgehandelt ist. Olaf Scholz, also wenn man einfach mal zusammennimmt von allen Dingen, die falsch laufen in dieser Republik, dann ist Olaf Scholz in 100% der Fällen auf der falschen Seite. Er ist für Polizeigewalt, er ist für Korruption, er ist für Geldeliten, er ist für Neoliberalismus. Genau, er steckt auch hinter der Weiterführung der schwarzen Null und der Ideologie des der Austerität in Deutschland stand er lange Zeit. Jetzt mit Corona gibt es ja diese Ausnahmen, aber okay. Bis dahin stand er eisenhart als der neoliberale Austeritätspolitiker. Er steht für alles, was falsch läuft in dieser Republik, für alles. Also wirklich, es gibt kein Thema in diesem Land, das nicht kaputt ist und das nicht falsch läuft, wo Olaf Scholz nicht mindestens einen riesengroßen Haufen Scheiße mit draufgesetzt hätte. Nichts, wirklich nichts in diesem Land läuft liefe auch nur halb so scheiße ohne Olaf Scholz.
Also,
Olaf Scholz ist,
aber es macht
ich
doch
würde
zum
nicht sagen, dass Olaf Scholz der Teufel ist. Aber er kommt schon ziemlich nah dran. Ja?
Aber das macht ihn doch, das macht, was du sagst, macht ihn doch zum idealen SPD-Kanzlerkandidaten. Das ist doch.
Olaf Scholz ist, ich nehme es wirklich persönlich übel, Saskia Esken, dass sie Olaf Scholz gemacht hat. Ich verstehe die strategischen Überlegungen dahinter. Ja? Die strategischen Überlegungen dahinter sind relativ klar. Wenn du eine rot-rot-grüne Regierung anstrebst, dann willst du nicht Stimmen an die Linken oder an die Grünen verschenken, sondern willst du eigentlich Stimmen möglichst weit rechts der SPD einsammeln, damit du eine möglichst breite Koalition
hinbekommst.
Okay. Ja? Das heißt also, für eine rot-rot-grüne Regierung, rein strategisch gesehen, ist Olaf Scholz der richtige Stimmenfänger, weil er an der richtigen Stelle fischt, die du brauchst, um eine möglichst breite Mehrheit zu bekommen. Das ist die strategische Überlegung hinter Olaf Scholz. Und natürlich auch, dass die SPD keinen anderen hat, muss man dazu sagen. Wobei, ganz ehrlich, und das ist nämlich der Punkt, Moral does matter, ja. Moral does matter. Und einen korrupten Politiker zu nehmen, nur weil er irgendwie strategisch in den Kram passt, ist kein winning move, weil es gibt Grenzen der Moralität, es gibt Grenzen dessen, was aushaltbar ist. Und Olaf Scholz ist so weit jenseits dieser Grenze, dass es einfach ein Fehler war. Es war ein Fehler, es war ein strategischer und in jeglicher Hinsicht ein moralischer Fehler, Olaf Scholz zu nominieren. Olaf Scholz ist nicht, sorry, aber Olaf Scholz ist nicht besser, weder ideologisch noch moralisch, als Friedrich Merz.
Das ist so gerade, was ich mir gerade die ganze Zeit auch überlegt habe. Gegen Merkel hätte der keine Chance, aber Merkel wird halt nicht nochmal antreten.
Ja.
Und damit kann halt, was immer für eine Niete die CDU aus dem Ärmel sich holt, zieht.
Kann es zu einem Lookalike-Werbung von Olaf Scholz werden? Ja.
Kann das passieren, dass man sie einfach nicht unterscheiden kann und die Leute versehentlich was anderes wählen, als sie eigentlich wollten?
Ja, also Olaf Scholz geht nicht, sorry, aber er geht einfach nicht. Er geht nicht.
Ja, aber
er ist untragbar. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass er immer noch nicht als Finanzminister zurückgetreten ist.
Aber was willst du machen? Du wirst halt irgendeine. Entweder wählst du nicht oder wählst halt irgendeine linke Partei. Und wenn du die linke Partei wählst, dann wählst du im Endeffekt, wenn es soweit kommt, also, Olaf Scholz. Außer, was ja gar nicht mal ausgeschlossen ist, die SPD wird halt in einer rot-rot-grünen Koalition nicht die Mehrheit haben oder die größte Partei sein und wird damit keinen Anspruch auf einen Kanzlerkandidaten haben.
Ja, also ich denke auch, das wird eher Habeck als Olaf Scholz. Ist auch egal. Also ich finde es einfach eine Unverschämtheit, diesen Politiker überhaupt, dass der überhaupt noch, aber der hat so viele Rücktrittsgründe gehabt. Gut, das gilt auch für Seehofer und das gilt auch für Scheuer und das gilt, es ist irgendwann aus der Mode gekommen, dass Leute zurücktreten.
Ja, ne? das ist wirklich so ein echt so ein Phänomen.
Ich glaube, Trump hat weltweit die Standards.
Nee, das ist nicht nur Trump. Das war was schon vorher im Gange war. Und ich glaube, das ist eine Auswirkung die sozialen Medien haben halt den Medien die Schlagkraft genommen. Weil früher konnten die Medien halt Kampagnen fahren. Wenn die halt ein Thema gesetzt haben, dann haben die Medien ein Thema gesetzt. Und dann gab es das. Na klar, gab es Medien links und rechts.
Dann musste hier, wie heißt er nochmal? Wolf. Christian Wolf musste zurücktreten wegen einem Bobbycar und einem Urlaub irgendwo auf Sylt, wo er mal irgendwo in einem Privathaus von irgendjemandem gepennt hat.
Ja.
Deswegen musste Olaf Scholz zurück. Musste Olaf Scholz sag ich schon. Musste Christian Wolf zurücktreten, ja. Oder Cem Özdemir, der
Flugmeilen, ja.
Falsch abgerechneter Bonusmeilen zurücktreten muss.
Nee, das kann sowas kann ja halt auf SPD-Kanzlerkandidat-Ebene nicht mehr passieren, weil da stehen halt genug, da wird halt so viel aufgefahren im Zweifelsfall, um das sowas von dir fernzuhalten. Das ist halt, so korrupt kann man nur noch ganz oben sein. Das ist, aber ja, es ist irgendwie, es ist so, also ich glaube, dass halt diese Geschütze, die da die Medien gerne mal aufgefahren haben, und so stark, wie man sie sich im Nachhinein vorstellt, waren sie wahrscheinlich eh nie, aber dieses auch mal eine lange Zeit lang nur dieses eine Thema wirklich zu haben, bis diese Person weg war, das passiert heute einfach nicht mehr. Ich meine, wenn heute ein Scheuer sich hinstellt und sagt, ja, oh, wir müssen Autos subventionieren, weil die Autoindustrie verkauft gar keine Autos mehr. Die Autos sind so scheiße, wie man will, meint sich Autos, dann müssen wir die Autos subventionieren. Kann man ja nicht machen, dass die nachher noch die Preise senken müssen. Stehen auf dem Hof rum, nicht, dass die nachher müssen die noch die Preise senken, um die Autos loszuwerden. Da müssen wir mit Steuergeldern rein. Das taucht nicht mal mehr auf irgendeinem Radar auf. Das geht so sehr unter in, ich meine, wir haben jetzt auch keine Sekunde darüber, oder nicht keine Sekunde, wir, gerade reden wir drüber, aber wir haben jetzt die ganze Sendung über, haben wir über andere Themen geredet. Und das ist, diese Themen tauchen kaum noch auf. Und wie gesagt, das finde ich an den Feuern in Kalifornien und an diesen Hurricanes in den USA gerade und die Situation in Colorado ist es, glaube ich, dass gerade eine Hälfte des Staates da fällt der erste Schnee und die andere Hälfte des Staates brennt. Da gab es so eine schöne Grafik wie so Snow, 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 Fire, Fire.
Es gab doch diese Kältefront, die da plötzlich irgendwie so in die USA reingekrätscht ist.
Und du hast halt die schlimmsten Feuer der kalifornischen Geschichte und es taucht nicht auf. Ja. Es findet eigentlich nicht statt. Und
Wir sind zu übernewst, glaube ich.
Ja.
Max, lass es mal.
Okay. Ich glaube, wir müssen hier mal Ende machen. Mich muss ich durch. Ja, aber es ist auch, wir haben jetzt auch 2,5 Stunden.
Das ist einfach so lang ist ein das BMR. Ist das ist einfach der Punkt.
Zweimal mich hinkeln gehen. Okay. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Bis dahin hat sich und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.